Willkommen zum Nerdgelaber-Podcast. Lebens- und Leidensgeschichten von Bastlern, Freaks und Nerds. Einen wunderschönen guten Abend zusammen, endlich mal wieder Nerdgelaber. Nach der letzten Folge ist ja schon einige Zeit vergangen. Das Leben nach Corona hat Anforderungen gestellt, die wir erstmal bewältigen mussten. Also so in Sachen Arbeit und Kram und was so drumherum ist. Ja, leider bin ich heute alleine am Mikrofon. Julian muss leider arbeiten. Unser Gast ist heute mein Namensvetter Stefan, der sich allen Unkenrufen zum Trotz entschlossen hat, in sein Haus eine Wärmepumpe zu integrieren und die vorhandene Ölheizung zu ersetzen oder zumindest zu ergänzen. Davon wurde ihm von Fachleuten dringend abgeraten, aber dazu später mehr. Es wollte halt keiner installieren. Heute ist ja 20. November 2022. Ein paar Worte wollte ich noch in eigener Sache sagen. Ich bin mittlerweile weitgehend von Twitter auf Mastodon als Kommunikationskanal umgestiegen. Den Link zum Profil findet ihr in den Shownotes, wie gewohnt. Außerdem war ich am letzten Wochenende in Bochum im Labor bei den Labortagen. Dort habe ich einen Talk gehalten zum Thema Inselphotovoltaik und Speichertechnik. Der Talk wurde aufgezeichnet und wird irgendwann bei mediaccc.de zum Nachschauen verfügbar sein. Das Thema Photovoltaik werden wir wohl auch nochmal im Podcast ausführlich aufbereiten und aufnehmen. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. So, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Das Thema heute ist ein hoffentlich lockeres Gespräch über Wärmepumpen. Das ist ja ein bisschen in aller Munde das Thema, so wie du sicherlich auch weißt.
Ja.
Also es wird überall diskutiert und bei uns in der lokalen Blase geht's ja auch unheimlich zur Sache, was das betrifft. Leute bauen selbst, bauen ein, bauen irgendwelche Sachen oder versuchen dann irgendwas irgendwo rein zu konstruieren. Also da sind so ganz viele Sachen oder planen irgendwas. Naja, bei uns ist die Wärmepumpe vor ein paar Wochen eingebaut worden und ja, da werden wir jetzt mal sehen, was passiert. Es funktioniert aber gut. So, ja, du bist dran.
Ja, genau.
Erstmal ganz kurz, dein Name ist Stefan.
Genau, ich bin der Stefan. Ich habe mir jetzt neulich meine Wärmepumpe selber eingebaut.
Selber eingebaut, okay. Das heißt, so mit Kältemittel und so oder mit Wasser?
Mit Wasser. Ich habe mir ein, ich glaube, Monoblock-Gerät heißt das.
Ja.
Also eine Wärmepumpe, komplett geschlossenes Gerät, betrachten wir einfach als Blackbox. Die hat einen Wassereinlass und einen Wasserauslass.
Ja.
Es kommt kaltes Wasser rein und es kommt warmes Wasser raus. Zumindest, wenn ich es als Heizmodul betreibe.
Das ist schon erstaunlich, ja. Kannst du mit der auch kühlen?
Die kann prinzipiell auch kühlen. Da die aber an meinen Warmwasserkreis angeschlossen ist, würde ich dann auch Kaltwasser erzeugen. Und das ja, ist halt gut. Im Haushalt ungünstig.
Nee, gut, im Sommer bringt das auch nicht viel. Naja gut, egal. Also muss man nicht haben. Ja. Ja gut, du baust oder hast eine Wärmepumpe selber eingebaut. Wie kommt man auf sowas?
Also unsere Idee war die, wir wohnen in einem 100 Jahre alten Haus. Das ist ein Weingut. Und wir haben ungefähr 225 Quadratmeter Wohnfläche, inklusive Dachgeschoss und nochmal 40 Quadratmeter im Nebengebäude, die beheizt werden. Und bis jetzt haben wir mit einer 30 Jahre alten Ölheizung geheizt. Nach 30 Jahren kann man sich ja mal überlegen, oh, was machen wir Neues? Also haben wir Heizungsbauer gefragt, was können wir denn machen? Und außer Öl und Gas kam dabei nichts rum. Wärmepumpe? Okay. Nee, macht doch im Altbau überhaupt keinen Sinn und das wird sowieso nicht funktionieren und die Heizkörper gehen nicht. Eine ganze Litanei an Argumenten, warum eine Wärmepumpe in einem Altbau nicht funktioniert.
Okay.
Hat halt auch noch nie einer ausprobiert.
Ja gut, aber darauf mal eingegangen, was sind denn die Argumente dafür, dass das nicht funktioniert? Ja gut, die Heizkörper, die brauchen möglicherweise eine höhere Vorlauftemperatur. Aber
genau.
Was ist sonst die Argumentation dagegen?
Also einmal die Argumentation ganz klar, die Heizkörper, die alten Rippenheizkörper und Flächenheizkörper brauchen halt relativ hohe Vorlauftemperaturen, um tatsächlich mit der Konvektion eine Konvektion im Raum zu erzeugen. Kann man nach der Physik ja auch allem folgen, aber wenn mal jemand an seinen Heizkörper drangegriffen hat, hat der wirklich die ganze Zeit 70 Grad? Also meine nicht. Da bin ich auch echt froh drum.
Nee, wahrscheinlich nicht, weil die wahrscheinlich, genau, bevor sie diese Temperatur erreichen, abregeln, wegen, genau, Raum warm und so.
Ja, Und das zweite Argument ist, das Gebäude ist ja schlecht gedämmt. Wir haben zum Beispiel keine Fassadendämmung auf dem Gebäude drauf. Wir haben dafür 60 cm Backsteinwände.
Ja gut, aber das ist ja auch schon eine Art, ja nicht von Dämmung, aber zumindest von Temperaturregulation.
Genau, es bietet halt einen gewissen Wärmewiderstand gegen Kälte von außen. Klar, falls das Haus mal irgendwann wirklich komplett durchgekühlt ist, glaube ich, brauchen wir relativ lange, bis das wieder warm wäre. Aber so weit wollen wir es ja gar nicht kommen lassen.
Ja gut, aber so weit kommt es ja eigentlich nicht. Also weder mit der Ölheizung noch mit irgendwas anderem, oder?
Weiß genau. Ich nicht. So. Wir haben halt auch noch gesagt, wir haben das Dach mittlerweile gedämmt. Wir haben im ersten Stock haben wir die Fenster mittlerweile neu gemacht. Für die Erdgeschossfenster und die unglaublich undichte Eingangstür hat es bis jetzt noch nicht gereicht.
Okay, gut.
Das sollte eigentlich vorher passieren, aber ich habe irgendwann im Frühjahr gesagt, wo wir letztes Jahr auf die Ölpreise geguckt haben, oh, eigentlich wäre es Zeit für eine Wärmepumpe. Ja, und im Februar haben wir dann gesagt, alles klar, wir brauchen eine Wärmepumpe.
Ja, genau. Ja, das war der Zeitpunkt, wo es zum letzten Mal hochgegangen ist oder zumindest irgendwie signifikant sich erhöht hat, genau. Ne, oder?
Ja. Ja. Auch einfach aus dem Grund, wegen der aktuellen Krise wollten wir halt kein Öl mehr kaufen.
Klingt logisch, ja.
Ja, das ist dann unser persönlicher Beitrag zu allem Möglichen.
Ja. Ja.
Genau. Was könnte ich noch dazu sagen, wie man dazu kommt? Also ich habe von Berufswegen, ich arbeite im Bereich der Anlagenautomatisierung und Inbetriebnahme. Das heißt, ich habe halt mit, klar, Wärmepumpen jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt, aber mit allem, was halt irgendwie an Technik, moderne Technik, alte Technik, Automatisierung von Technik, auch Retrofit von alten Anlagen habe ich schon gemacht. Das heißt, alte Anlagen, die keinerlei Schnittstellen haben, irgendwie total veraltete Systeme benutzen, die halt auf den Stand bringen, dass man sagen kann, alles klar, die kannst du gemäß Industrie 4.0 an irgendein Energiemanagementsystem anschließen, die Daten erfassen. Und von daher habe ich mir gedacht, das kann gar nicht so schwer sein, eine moderne, bei uns jetzt industrielle Wärmepumpe zu nehmen und die in ein Haus zu integrieren.
Was ist der Unterschied zwischen einer, ich sag jetzt mal, normalen oder privaten und einer industriellen Wärmepumpe?
Diese privaten Wärmepumpen fürs Haus sehen ganz anders aus. Also wenn man sich jetzt diese industriellen anguckt, wenn man zum Beispiel beim Aldi auf den Parkplatz fährt und mal guckt, die haben alle diese schönen grauen Kästen an der Wand hängen.
Ja.
Das sind denen ihre Heiz- und Kühlgeräte. Das ist eine industrielle Wärmepumpe.
Ja.
Genau, und sowas haben wir jetzt auch in schwarz vorm Haus stehen, beziehungsweise auf dem Vordach.
Okay, das heißt, das ist dann einfach nur größer und ein bisschen leistungsfähiger und möglicherweise hässlicher.
Ich muss sagen, ich finde jetzt ein schwarzes Stahlblechgehäuse auf dem Vordach gar nicht so hässlich.
Okay, ja gut, weil ich da schon einiges gesehen habe, so an Dingen. Also jetzt gerade so in Industrieanwendung habe ich schon einiges gesehen, was wirklich, also wo ich wirklich gedacht habe, okay, das möchte ich mir nicht auf den Hof stellen. Gut, ist natürlich designtechnisch jetzt nicht so, aber gut, es muss einfach funktionieren und das ist eigentlich das Wichtigste. Ne?
Genau, also sehen wir auch so. Klar, wenn man sich jetzt so einen riesengroßen grauen Klotz da vorstellt, wie man ihn in manchen Neubaugebieten sieht, die finde ich aber auch nicht so
furchtbar. Sieht auch nicht unbedingt besser aus. Nee, das ist wahr. Und unsere ist ja auch, das mal ganz kurz dazu gesagt, wir haben ja vor ein paar Wochen hier eine Wärmepumpe reinbekommen, allerdings Luft-Luft, also kommen wir gleich noch drauf. Also
genau,
die praktisch.
Ist auch Luft-Luft.
Aha.
Nee, unsere ist Luft-Wasser, Entschuldigung.
Wollte ich gerade sagen. Also unsere ist Luft-Luft, die ist auch nur fürs Obergeschoss zuständig derzeit. Weil unten im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung drin. Aber das Ding sieht schon fancy aus. Das Gehäuse ist wirklich, also vergleichsweise hübsch. Kann man nicht anders sagen. Das ist also nicht so ein Klotz, sondern das sieht ganz hübsch aus. Und auch die Innengeräte sind natürlich an der Stelle, weil es eben eine Splitanlage ist, schon ja sehr, sehr durchdesignt, sage ich jetzt mal. Also das ist schon was anderes als die Klötze, die man so in alten amerikanischen Filmen sieht, die dann in den Fenstern hängen oder so. Das also ist schon ein bisschen was anderes geworden. Und es hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen fasziniert, wie weit das mittlerweile ist von der Technik her und vom Design her auch. Ne?
Ja, ich denke jetzt gerade so die letzten Jahre mit der Energiewende haben da ihren Teil dazu beigetragen, dass es halt nicht mehr nur die grauen Geräte gibt, die man ins Büro hängt und da interessiert es keinen, wie es aussieht.
Ja.
Ich habe auch guckt, du hast jetzt gesagt, das ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Ich gehe mal davon aus, das ist eine Wärmepumpe, die dann halt Außenluft ansaugt und innen mit ihrem Kältemittel die Luft im Innenraum erwärmt. Also im Prinzip ist es eine Klimaanlage, oder?
Ja, im Prinzip ist es eine Klimaanlage, die aber eben in beide Richtungen funktioniert. Das heißt, sie kann sowohl wärmen als auch kühlen. Also im Prinzip ist es eine ganz normale Split-Klimaanlage, was man so hat. Ja.
Da gibt es halt mittlerweile echt schicke Modelle, habe ich auch schon geguckt.
Auf jeden Fall, ja.
Weil halt auch meine Idee war, exakt damit, falls wir in irgendeiner Form an die Kapazitätsgrenze kommen, dass wir sagen, oh, wenn es mal richtig kalt ist, brauchen wir halt doch noch den Ticken extra, wäre das meine Alternative zu sagen, alles klar, dann nehmen wir halt eine Klimaanlage statt der Ölheizung.
Mhm. Ja, das ist im Prinzip sogar eine feine Sache. Also wir haben jetzt das Ding, wie gesagt, seit 3 oder 4 Wochen hier drin und haben es auch noch nicht so oft im Einsatz gehabt, weil es einfach noch, wir noch im Moment auskommen mit der Heizleistung. Aber da muss ich sagen, würde ich für den Dauerbetrieb, also wenn das wirklich jetzt mal darauf hinausläuft, die Gasheizung zu ersetzen, würde es auf jeden Fall auf eine Luftwasserwärmepumpe rauslaufen. Denn ich sag mal, die Innengeräte sind zwar leise und der Luftstrom ist auch nicht mehr so, also dass man davon wegfliegt oder so, aber trotzdem möchte ich so ein Ding halt nicht nachts im Schlafzimmer am Bullern haben. Ne? Das ist also nicht unbedingt
selbstverständlich. Insbesondere sollte man auch bedenken, die Heizung macht halt nicht nur die Heizkörper warm, sondern die macht ja auch das Warmwasser.
Das ist der Punkt. Ja gut, das ist bei uns nicht der Fall. Deswegen wäre das nicht so dramatisch, aber trotzdem.
Ah, okay.
Weiß ich nicht.
Das war auch einer der Gründe übrigens, wo ich gesagt habe, alles klar, falls das Ganze tatsächlich in die Hose gehen sollte und wir unsere Heizkörper nicht damit warm kriegen, das Wasser kriegst du mit einer Luftwasserwärmepumpe immer warm.
Genau.
Weil ich wasche mir jetzt meine Hände nicht bei 70 Grad Vorlauftemperatur.
Da musst du ja nur über diese Legionellengrenze kommen. Wie viel sind das? 55 Grad oder so einmal die Woche, ne? Das ist also, ja.
Ja, da habe ich die Woche gerade gelesen und habe ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu bekommen.
Ja, das ist wie immer, genau.
Genau. Weil ich habe es jetzt nach 3 Wochen noch nicht geschafft, meiner Wärmepumpe das Legionellenprogramm zu entlocken. Ich gehe davon aus, dass das Zeitintervall noch zu kurz ist. Mhm. Die steht auf 30 Minuten. Da schafft es wahrscheinlich nicht, die 70 Grad zu erreichen. Mhm. Die hat nämlich ein Spezialprogramm, wo sie sich selbst überhitzen kann auf 70 Grad,
ja,
um dann das Wasser auf 70 Grad aufzuheizen.
Ja gut, aber brauchst du 70 Grad?
Für das Legionellenschutzprogramm.
Okay.
Angeblich. Also 70 Grad bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Ja, ja, klar. Weil ich jetzt so, das, was ich jetzt so gelesen und gehört habe, waren irgendwie 55 Grad. Also da drüber muss es irgendwie sein. Und dann kommt das auf die Zeiträume an, die das da drüber ist. Aber frag mich jetzt nicht, keine Ahnung. Da müsste ich nachfragen. Denn das hat jemand auch eben aus unserer lokalen Truppe hier gerade eingebaut, allerdings im Gasbetrieb. Mhm. Und mit na, wie heißt das denn da oben vom Dach, die Wärme, genau.
Solarthermie,
genau, ja. Der hatte sich damit befasst, mit dem Thema, deswegen.
Ja. Ah, das ist gut zu wissen.
Ja.
Aber na gut, ich sag mal, dieses Überhitzungsprogramm von der Wärmepumpe, dass die sich selbst überhitzt und damit halt die 70 Grad erzeugt, ist natürlich auch nicht so nett für die Anlage. Über kurz oder lang wird es wahrscheinlich auf einen Elektroboiler hinauslaufen, die ja spottbillig sind, muss man einfach so sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Also, ich habe neulich geguckt, die gleiche Heizleistung, die ich jetzt für die Wärmepumpe bekommen habe, hätte ich in einem Elektroboiler für knapp 300 Euro bekommen als Markengerät. Mhm. Also das ist halt absolut kein Vergleich und sowas nachzurüsten ist ja dann gar nicht mehr so schwierig.
Genau, das ist dann nicht das Problem. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn du die hohen Wassertemperaturen nicht dauerhaft brauchst, ja mein Gott, dann ist es halt so.
Ja.
Da muss man sich damit, glaube ich, gar nicht befassen. Ja gut, aber das ist halt sowas, das ist der Vorteil dieser Anlage natürlich gegenüber unserer Klimaanlage. Wobei es da mittlerweile auch angeblich Kombigeräte gibt, also die sowohl Klimaanlage sind als auch Brauchwasser warm halten können. Also das ist auch irgendwie sowas, das ist auch so eine neue Entwicklung.
Ja, das habe ich auch gesehen. Die haben dann 2 Wasserkreise, zumindest die Geräte, die ich gesehen habe. Einen Heißwasserkreis und einen, ich nenne es mal Heizungskreis,
ja,
der dann heizen und kühlen kann.
Okay, ja.
Ja.
Das hat natürlich auch was.
Genau, also wenn man das haben möchte, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Wobei ich jetzt auch wieder dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob das Heizungsbauer überhaupt einbauen wollen.
Also ich glaube, wir werden an der Stelle auch jetzt nicht wegen der fehlenden Dämmung oder der Heizkörper oder so, aber bei uns ist es halt, die Anlage steht halt relativ weit weg vom nächsten Kellereingang, also vom nächsten Zugriff auf die Heizungsrohre. Und das könnte letztendlich ein K.O.-Kriterium sein, also für den Heizungsbauer. Ob das jetzt für uns so ist, sei mal dahingestellt, aber ob der Heizungsbauer das mitmacht, ist die andere Frage. Das wird man dann sehen.
Na gut, ich habe zwischen meiner Wärmepumpe und der Einspeisung in die alte Heizungsanlage, ich habe die Ölheizung auf Hybrid umgebaut.
Das heißt?
Sobald ich meine Ölheizung einschalte, wird die ganz selbstständig mit dem alten Programm direkt wieder loslegen und heizen.
Okay.
Ja. Das heißt, falls mal wirklich irgendwas bei uns ausfällt, schaltest du die Ölheizung ein.
Und läuft durch.
Wir haben noch genug Öl und dann läuft die einfach.
Okay, ja.
Deswegen ist auch mein Schaltschrank ein bisschen abenteuerlich geworden.
Ja, das sah auf dem Foto schon gut aus. Ja gut, das wird dann hinterher in den Shownotes erscheinen, wenn das für dich okay ist. Denn letztendlich sieht es bei mir nicht anders aus. Also ich habe hier auch, als wir hier eingezogen sind, den Schaltschrank aus der Hölle geerbt und habe den erstmal so weit umgebaut, dass der wirklich, also dass da nur noch dieses Steuerungsgerät drin war und habe den Rest, also alles, was von der alten Steuerung war, da rausgerissen, weil es einfach auch nicht mehr funktionell war. Nach der Sanierung fehlten halt alle Heizkörperaktoren und alle Drähte, die da irgendwie hingingen und die Temperaturfühler und der ganze Kram, das fehlte halt dann anschließend. Ja gut. Denn die Heizung war früher ausgelegt auf Innenraumtemperatursteuerung. Das heißt, die hat also mit der Außentemperatur relativ wenig am Hut gehabt und hat nach Wärmebedarf geregelt. Und Das musste ich jetzt wieder zurückbauen. Aber gut, vielleicht hat sich das ja dann im nächsten Jahr irgendwann erledigt, wenn wir dann eine zweite Wärmepumpe dazu kriegen. Schauen wir mal.
Ja, bei mir hat sich auch ein bisschen so ergeben. Ich war auf alles vorbereitet, als ich die Wärmepumpe angeklemmt habe, also durch das ich das selbst gemacht habe, war ich halt schon ein bisschen nervös, was das angeht. Und ich habe an alles gedacht. Ja. Ja klar, man schneidet seine Heizungsrohre auf und kein Heißwasser mehr, keine Heizung mehr. Und das am 1. November. Und ich habe an alles gedacht, aber ich hatte kein Kabel mehr im Haus gehabt, um die Ventile und die Pumpen neu anzuschließen.
Ah, okay, deswegen, ja, gut. Das sagt natürlich alles, ne? Ja, gut.
Hängen klar. Da überall noch Litzen rum.
Das ist, glaube ich, auch was man ohne entsprechende Fachkenntnis nicht nachmachen sollte, glaube ich. Also selbst wenn das jetzt so hübsch aussieht auf so einem Foto, aber ich weiß nicht, ich kenne das Thema ja von PV-Anlagen und von großen Akkubänken und sowas, aber ja, weiß ich nicht, also das sollte man, glaube ich, nicht unbedingt tun. So.
Genau, also da nochmal der Hinweis von mir, ich habe damit beruflich zu tun. Mhm. Meine Wärmepumpe läuft auf Drehstrom, das heißt, wir haben da 400 Volt und die ist mit 30 Ampere abgesichert, beziehungsweise mit 32 Ampere und die hat keinen Fehlerstromschutzschalter davor.
Warum nicht?
Das heißt, weil sie das nicht braucht.
Okay, krass.
Also die wird nicht, laut Handbuch wird die nicht über einen Fehlerstromschutzschalter betrieben. Mhm. Sondern nur über eine Sicherung. Klar, es ist ein Außengerät.
Ja.
Es ist nass. Man könnte sich das überlegen. Aber Fehlerstromschutzschalter haben auch den großen Nachteil, die lösen unglaublich gerne aus, wenn ein Frequenzumrichter hinten dran hängt.
Ja.
Weil der Frequenzumrichter macht halt hochfrequente Störungen auf das Netz. Und das kann der Fehlerstromschutzschalter nicht sehen. Und dann löst er einfach aus.
Genau, ja.
Und einen zu nehmen, der dafür geeignet ist, ist richtig, richtig teuer.
Ja, das stimmt. Also ich dachte jetzt nur an die Rohrverbindung, also an die, denn das ist ja auch, ich weiß nicht, ob das galvanisch leitend ist oder ob das kunststoffummantelte Rohre sind.
Es sind kunststoffummantelte Rohre. Ich habe mich für die Aluminiumverbundrohre entschieden. Innen drin Kunststoff, dann kommt eine Aluschicht und dann kommt Kunststoff außen drauf.
Das heißt, es gibt da dann auch keine galvanische Verbindung ins Haus von der Rohrinstallation. Ach so, okay.
Ja, weil
also geerdet ist es trotzdem.
Pressfittinge. Ja. Natürlich, geerdet ist sie. Man hat Messingpressfittige und da stößt halt das Aluminiumrohr drauf. Wie gut diese Verbindung ist, habe ich nicht nachgemessen.
Ja.
Aber klar, die Wärmepumpe ist angeschlossen, 3 Leiter, Neutralleiter plus Erdung.
Mhm. Also das heißt, ganz geerdet normal. Ist der Kram schon. Das heißt, wenn irgendwas ist, dann ist zumindest die, ich sag mal, liegen zumindest die Rohre und der Kram irgendwo auf dem Potenzialausgleich. Denn das ist ja auch immer das Wichtigste, dass wenn es irgendwo, wenn da kein FI-Schalter zwischen ist, okay, dann, wenn dann einer an die falsche Stelle packt, ist halt blöd, aber ich sag mal, für den ganz harten Fall löst dann halt einfach die Sicherung aus, ne? Das ist doch nicht so das Problem. Genau.
Der Fehlerstromschutzschalter sagt halt nur, dass der Strom zwischen den Leitern und dem Neutralleiter zurückfließen muss. Wenn dann nur eine Sicherung dazwischen drin ist, beziehungsweise es heißt ja korrekt Leitungsschutzschalter, der sorgt nur dafür, dass halt der Strom nicht über einen gewissen Pegel steigt.
Genau.
Das heißt, wenn ich jetzt zwischen den Leiter und den Erdungsanschluss greife und da eine Verbindung herstelle, da fließen dann 32 Ampere für einen
Bruchteil
einer Sekunde.
Die, ja, aber die fließen die ja nicht komplett.
Doch, die fließen dann komplett. Dann bläst die Sicherung raus und nicht den Fehlerstromschutzschalter, weil der halt nicht da ist.
Ach so, das meinst du. Ja, klar, sicher. Wenn du die miteinander verbindest leitend, dann knallt es, das ist klar. Aber das ist ja das, was ich meine. Denn es knallt dann zumindest, wenn diese 32 Ampere kommen.
Ja, dann hoffen wir, dass der Körper so viel Widerstand, so wenig Widerstand hat, dass die 32 Ampere fließen und nicht irgendwie bei 28 Ampere Schicht im Schatten ist.
So viel wird da gar nicht fließen. Also das sind, ich sag mal, im Maximalfall irgendwie ein paar hundert Milliampere. Also normaler Körperwiderstand. Was rechnest du, wenn du trockene Finger hast, bist du so größer ein Kilo um. Und da kannst du dir ausrechnen, was dann passiert. Also das ist, möchte man eigentlich nicht erleben. Deswegen gibt's
das reicht, um dich vom Dach zu hauen.
Ja. Also ja, deswegen, vorausgesetzt und dich dann für 24 Stunden irgendwo einzuliefern, zwecks Herzüberwachung.
So. Genau. Deswegen, also wenn jemand nicht weiß, was er mit dem Strom anfangen soll, jemanden fragen, der es kann.
Genau, ja.
Ja.
Nicht selber machen.
Auch bei den Leistungen von den Wärmepumpen, das ist kein Spaß. Auch wenn da jetzt der Übergangswiderstand irgendwo nicht stimmt, da fließt schon richtig Strom durch die Anlagen durch.
Ja, und das wird ja auch warm alles dann. Wenn da irgendwo ein Übergangswiderstand ist, das wird ja richtig warm. Also ne, das ist nicht umsonst so hier, dass wir hier überall die Übergänge kontrolliert haben, bevor ich die Pumpe da irgendwie, bevor dieser Installateur die Pumpe angeschlossen hat. Ja, dass da nicht irgendwelche komischen Sachen passieren, denn man will nicht, dass es warm wird an den Kontakten. Obwohl es jetzt eine kleine Anlage ist, also die zieht irgendwie im Maximalfall einphasig 1,8 kW. Das ist jetzt nicht so dramatisch, da kann man gut mit umgehen, sag ich mal. Aber trotzdem ist das auf so einer Kabelverbindung immer noch genug Leistung, um da Kohlenstoff zu erzeugen, wenn es einen Wackelkontakt gibt. Ne?
1,8 kW ist das, was mein Wasserkocher hat.
Ja.
Zum Vergleich, also.
Wie gesagt. Genau.
Genau.
Ja, das ist auch nur mäßig weniger als das, was eine Waschmaschine hat. Und wer da mal Spaß dran hat, guck sich mal nach 5, 6 Jahren die Steckdose an, in der die Waschmaschine drin steckt. Mhm. Ja, wenn die nicht ordentlich gebaut ist und wenn das schon älteres Modell ist, dann sieht man schon, dass da ein Stecker drin steckte über eine gewisse Zeit und das immer wieder warm geworden ist da drin. Ne? Also, ja.
Ja.
Auch ein Grund, warum ich dazu neige, solche Geräte dann eher direkt anzuschließen, als einen Stecker irgendwo in eine Steckdose zu stecken. Oder eben richtige Steckdosen zu nehmen. Naja. Ja, aber wir schweifen ab.
Genau.
Also, gut. Das heißt, du bist hingegangen und hast da, wie sich das anhört, ein richtig dickes Gerät installiert. Welche Leistung hat die? Also elektrisch bzw. Wärmeleistung?
Elektrisch hat sie, ich meine, es sind 3,8 kW, dreiphasig.
Also dreimal 3,8 kW, ja gut, das geht ja sogar.
Ja. Und die bringt eine maximale Heizleistung von 16, irgendwas kW mit.
Ja.
Wobei das halt die Sommerheizleistung ist, wenn es draußen schön warm ist, muss sie nicht viel arbeiten. Im Winter schafft sie maximal noch einen Wirkungsgrad von 2,7.
Okay.
Das heißt, das wären dann die, wenn ich das mit 3,7 kW rechne und einem Wirkungsgrad von 2,7, hat die ungefähr eine Heizleistung von 10 kW bei minus 7 Grad.
Ja, gut. Gemerkt. Okay, aber 10 kW, damit müsste man ja noch was anfangen können, sag ich jetzt.
Genau. Mal. Also unsere Ölheizung hatte 25 kW. Mhm. Die habe ich in Anführungszeichen tatsächlich mal ausgemessen. Das nannte sich während Corona-Zeiten Homeoffice.
Ja, genau. Ja, das ging irgendwie aus dem Dokument hervor, das du mir geschickt hast, ne? Dass genau. Du daneben gesessen hast und geguckt hast, wie hoch ist denn die Einschaltdauer und Kram und so. Ne?
Genau, mein Homeoffice-Büro sitzt halt direkt neben dem Heizungsraum.
Ja, super.
Das ist das beheizte Räumchen im Nebengebäude, das besagte. Und da habe ich festgestellt, also die Heizung ist ungefähr 20 Minuten mal an, dann ist mal wieder 10 Minuten aus. Da kann man sich dann ausrechnen, 20 Minuten an, 10 Minuten aus, das sind 2/3, also ein Tastverhältnis von 66%. Mhm. Die heizt also ungefähr mit 2/3 von ihrer maximalen Leistung.
Ja.
Das sind dann bei meiner Heizung 16 kW. So. Ist natürlich jetzt im Winter, wenn die Ölheizung mit 16 kW gebrummt hat und die Wärmepumpe nur 10 kW hat, kann man ja sagen, ja, da fehlen 6 kW.
Ja, gut.
Wir haben aber noch einen Holzofen im Haus.
Ja, aber ich sag mal, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so dramatisch. Auch, ja, also bei uns ist das auch so, die Gasheizung hat nominell irgendwas um 13 kW. Ja. So, und die Wärmepumpe, also die, die Splitklimaanlage, die wir jetzt drin haben, hat eine Maximalleistung von 4,8 kW oder 5 kW, irgendwas, oder 5,5 kW, ich weiß es gar nicht genau. Also Wärmeleistung. Und sagen wir mal so, wenn die läuft, läuft sie nicht lange. Ja, also wenn ich da sage, okay, mach mal warm, dann dauert das 10 Minuten, also inklusive Anlaufzeit und allem drum und dran, dann ist die Bude oben warm.
Ah, schön. Ja,
das ist schon, finde ich schon eine ganz feine Sache. Also das ist so, das sind da oben, ja, ich sag mal rund gerechnet 45 Quadratmeter. Da sind in zwei Räumen Innengeräte drin und damit wird dann auch noch die Zwischenetage im Bad, das Arbeitszimmer und der Flur wird gleich mit warm. Also das ist dann, ne, wenn die Schlafzimmertür aufsteht, reicht im Schlafzimmer einmal anzuwerfen und Viertelstunde später ist es warm da oben. Also das ist dann, und dann geht die Anlage auch in so einen Standby-Betrieb. Ja, dann ist es so.
Also wir haben ja jetzt heute mal den ersten kalten Tag gehabt, wo es heute Morgen 1 Grad war und nicht wirklich wärmer wird über den Tag. Ich habe jetzt gerade mal meine Aufzeichnungen offen. Ja, wir haben ungefähr ein Drittel von der Nennleistung von der Wärmepumpe aktuell, was wir brauchen.
Ja gut, aber das ist ja dann, damit weißt du ja schon, okay, das wird erstmal reichen, wenn es jetzt nicht, wer weiß, wie kalt wird.
Also für den aktuellen, ich würde mal sagen, heute so der typische deutsche Wintertag bei uns mit knapp über 0 Grad, da wird das reichen. Ja. Da gehe ich stark von aus.
Das denke ich auch. Ja gut, ist ja auch die Frage nach dem, ja, nach der Umgebung da, wie kalt wird es überhaupt? Denn bei uns hier, wann haben wir das letzte Mal wirklich heftig Temperaturen unter 0 Grad gehabt? Ja gut, gestern. Gestern Nacht irgendwann hatten wir so minus 1,5 Grad oder so. Ich weiß nicht, ich müsste in die Temperaturkurve gucken. Aber so, und die Wärmepumpe steht noch relativ nah am Haus und in so einer Ecke, wo auch direkt die Kellertür dahinter ist. Das heißt, da wird es eh nicht so kalt. Und ja, diese minus 1 Grad sind dann halt Bodentemperaturen. Das ist so.
Ja, ich komme aus dem schönen Rheinhessen. Wir sind bekannt für unser mildes Klima durch den Rhein und durch unsere großen roten Sandsteinfelsen. Jetzt weiß jeder, der sich ein bisschen auskennt, wo wir wohnen.
Okay, ja.
Und bei uns ist es halt einfach, da wird es nicht so kalt. Also ich hatte mal geguckt, wir hatten in den letzten 3 Jahren, es waren glaube ich 5 Tage, wo wir unter minus 7 Grad waren.
Hm.
Also
ja, gut.
Das ist nix.
Nee. Und du hast ja auch noch den Zusatzeffekt. Du hast ja bei dieser, wenn du heizt, hast du ja immer auch so eine gewisse Trägheit drin. Ja, denn ich mache bei uns im Moment einmal morgens, einmal abends die Heizung an, solange es tagsüber noch über 10 Grad ist. Und den Rest erledigt die Massenträgheit. Ne? Also das funktioniert eigentlich ganz gut.
Ja, das stimmt. Also eine gewisse Trägheit. Ich hatte, also da kommen wir ja nachher noch dazu, zu dem Kram, der außen rum ist. Ich habe eine Datenbank, wo meine Vorlauftemperaturen der Heizung gespeichert werden. Es dauert ungefähr 3, 3,5 Stunden, bis bei uns der Heizkreis ausgekühlt ist. Komplett.
Okay, ja.
Und dauert nur ungefähr 45 Minuten, bis er wieder komplett aufgeheizt ist.
Ja, das meine ich. Also die Träger ist so groß, da, na, das ist eigentlich gar kein großes Problem. Was ich festgestellt habe, ist, dass gerade oben in der Etage bei den Heizkörpern die Temperatur unheimlich nachläuft. Also da ist schon auch beim Aufheizen der Träger drin, das ist so eine halbe Stunde ungefähr, selbst wenn der Heizkörper praktisch sofort warm wird, aber na, durch die Gasheizung geht das halt relativ schnell. Aber trotzdem dauert das halt eine Weile, bis auch das im Raum ankommt. Und da bin ich gar nicht mehr dran gewöhnt. Weil wenn ich da oben die Umluft einschalte, dann ist es sofort warm. Ne? Dann sind es keine 5 bis 10 Minuten, dann ist es sofort warm da drin. Und der Heizkörper, der braucht dann schon eine Weile, bis er dann wieder, ne, bis dann die Temperatur wieder im Raum angekommen ist. Also durch Konvektion. Ja, gut,
da, ne? Das ist halt. Genau, da haben wir das Thema Konvektion wieder.
Ja.
Deine Klimaanlage hat ja einen aktiven Lüfter drin.
Genau.
Wenn du einen Ventilator vor deiner Heizung stellst, wird die auch ruckzuck warm.
Ja, aber das funktioniert auch nur so mäßig. Also so richtig also gut ist der Effekt nicht. Das ist halt auch bedingt durch die Fläche. Ich bräuchte wahrscheinlich 4 oder 5 Ventilatoren, die ich da vorstelle, damit da irgendwas Gezieltes passiert. Ne?
So. Ja, wir haben so einen ganz, ganz großen Ventilator. Wenn du den vor die Heizung stellst, der bläst den ganzen Raum durch.
Ja, gut, okay. Ja, so ein großes Ding haben wir nicht. Oder der ist auch dann falsch angebracht wahrscheinlich. Wie auch immer.
Genau.
Aber muss ich ja auch nicht. Ich habe ja mittlerweile andere Möglichkeiten, von daher.
Genau, also ich glaube auch, diese Heizkörper sind gar nicht dafür gebaut, dass sie kurzfristig den Raum aufheizen.
Nein,
die sind eher so für den Tagesbedarf. Ich mache es morgens an, beziehungsweise halt mit Zeitschaltuhr, wenn ich erst um 18 Uhr heimkomme von der Arbeit, mache ich es halt erst um 15 Uhr an, wenn ich daheim bin, ist alles schön warm.
Genau. Ja, das ist ja also, bei uns genauso. Ich muss halt nur die, ich muss halt nur diese Vorlaufzeit berücksichtigen. Das heißt, im Arbeitszimmer, ne, geht der dann halt um 14 Uhr an und nicht erst um 15 Uhr oder so.
Ja.
Denn dann ist es da auch warm. Nur da die Heizungsanlage selbst im Moment tagsüber noch weitgehend ausgeschaltet ist, da habe ich nämlich festgestellt, dass das letztes Jahr doch einen erklecklichen Teil des Verbrauchs ausgemacht hat, dass die Heizung trotz fehlender Wärmenachfrage den Kessel immer wieder aufgeheizt hat. Mhm. Und das haben wir jetzt für dieses Jahr, für diesen Winter habe ich das jetzt umgestellt, dass das praktisch dann nicht passiert. Also dass dann die Heizung zumindest morgens ausgeht, wenn eh keiner da ist. Und wenn mal jemand warm braucht, das über die Lüftung zu machen, also über die Klimaanlage zu machen und die Heizung dann eben irgendwann spät Nachmittag, Abend wieder einzuschalten. Und mittlerweile läuft auch die Klimaanlage so, dass sie dann nachmittags einmal durchheizt, bevor die Heizung angeht, weil die dann auch wesentlich weniger Zeit braucht, um die Räume warm zu bekommen.
Ja, klar. Das mit dem Kessel dauert lang, bis der aufgeheizt ist und der wird immer wieder aufgeheizt. Das ist was ich total vernachlässigt hatte. Mhm. Und zwar, ich hatte ja gesagt, meine Heizung hängt noch im Kreis drin.
Ja.
Und der Heißwasserkreis und der Heizungskreis laufen beide durch die alte Ölheizung durch.
Oh.
Es ist unglaublich, was dieses Teil an Heizenergie schlucken kann.
Ja, klar.
Da habe ich mir keine Gedanken gemacht vorher. Und das heißt, mein Heißwasser läuft halt auf 45 Grad. Das ist unsere Komforttemperatur einfach. Wenn unser Boiler auf 45 Grad läuft, können wir alle duschen und die Kinder in die Badewanne stecken, ohne dass es kalt wird.
Ja.
Aber der Heizungskreis läuft jetzt auch auf 45 Grad. Auf der einen Seite ist das natürlich praktisch. Altes Haus mit Heizkörpern laufen sie auf 45 Grad. Das ist ganz gut für die Heizkörper. Mhm. Auf der anderen Seite hätte ich sie aber gerne weiter runtergedreht. Hm. Das heißt, da kommt jetzt noch ein Bypassventil rein.
Ja, genau. Du musst ja dann immer wieder auf die Temperatur auch aufheizen, die das Brauchwasser braucht. Ne?
Genau.
Ja.
Das habe ich vorher nicht bedacht, aber gut, das ist ja, ich sag mal, so eine Anlage wächst ja auch mit sich.
Genau. Ja, die wächst ja mit der Zeit, klar. Das ist ja bei unserer Heizung genauso gewesen.
Ja. Der Grund, warum ich beide durch die Heizung laufen lasse, ist der nicht zu vernachlässigende Grund, mein Ausgleichsgefäß hängt im Heizungskreis drin.
Mhm.
Und der Heißwasserspeicherkreis ist über den Heizungskreis an das Ausdehnungsgefäß angeschlossen.
Okay, ja.
Die sollte man auch nicht trennen.
Nee, klar.
Weil, klar, Wasser dehnt sich aus, wenn ich es warm mache.
Mhm.
Gut, wir heizen es jetzt nicht mehr auf 100 Grad auf, dass es verkocht, aber trotzdem, es dehnt sich aus. Das geht natürlich auf alle meine Dichtungen und Rohrverbindungen drauf, wenn da kein Ausdehnungsgefäß drin ist.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Das sollte man nicht vergessen.
Mhm. Ja, ja, genau. Und dafür ist ja das Ausgleichsgefäß auch letztendlich da.
Genau. Ja. Wobei, ich habe mich auch mit meiner Ölheizung beschäftigt. Wenn du dich nebendran setzt und genau hinhörst, hörst du, wie das Wasser in der Ölheizung verkocht.
Mhm. Ja gut, also, das wird dann zu warm da drin in dem... Oder was heißt zu warm? Aber es wird zumindest heftig warm da drin in dem, ja, in diesem Wasserkessel, sage ich jetzt einfach mal.
Genau, also die knallt da ja mit 25 kW auf das bisschen Wasser drauf, was da drin ist. Da wird's schon.
Ja, das wird ordentlich warm da drin. Das
denke ich auch. Ja.
Ja, bei uns ist die Warmwasserbereitung geht über einen Durchlauferhitzer. Von daher ist ein bisschen ärgerlich, dass wir nicht dran gedacht haben, bei der Sanierung hier eine zweite Leitung ins Bad zu legen, einfach. Also einfach ein Blindrohr ins Bad zu legen, um da mal zentral Warmwasser machen zu können. Mhm. Weil das wäre dann natürlich schön gewesen, ne? Dass man dann sagt, okay, hängen wir noch ein Warmwasser-Dingsbums dran. In der Küche wäre das kein Problem, da liegt eine zusätzliche Leitung. Aber es ist keiner auf den Trichter gekommen, das im Bad auch zu machen. Naja gut, egal.
Na gut, das sind ja diese Heißwasserzirkulationsleitungen. Wir haben sie zum Glück schon drin gehabt.
Mhm.
Das ist schon... echt komfortabel. Also, wenn jemand dran denkt, sich die Rohrleitung neu zu machen,
ja, das
Heißwasserzirkulationsleitungen sind eine tolle Sache.
Ja.
Und da komme ich jetzt auch gerade zu dem verbauten Material von mir, hatte ich ja schon erwähnt, das Verbundrohr.
Ja.
Ich habe alles, was ich gemacht habe, mit Verbundrohr ausgeführt. Die Heizung ist ganz klassisch mit Kupferrohr gemacht. Die ist sogar auch noch gelötet. Ich habe mich dann für Pressfitting entschieden.
Mhm.
Mit V-Profil und mein Verbundrohr hat TH-Profil-Pressfittige und ich habe mir dafür eine rein mechanische Zange gekauft. Für das Verbundrohr ist es kein Problem, das zu pressen.
Ja. Aber ich glaube, das Kupfer macht Ärger, ne?
Bei diesen Kupferpressfertigungen, ich habe mir von jemandem eine Zange ausgeliehen, die elektrohydraulisch ist.
Du besser kriegst ist die nicht. Kriegst du von Hand nicht gepresst, oder?
Mit ganzem Körpereinsatz kriegst du sie gepresst, aber nicht okay. Da, wo es hin soll.
Aber du willst das auch nicht dann über mehrere zig von diesen Fittingen machen, ne?
Ja, also ich glaube, es waren 16 Pressstellen, die ich hatte. Mhm. Mit der Elektropresszange habe ich knapp 4 Minuten gebraucht.
Ja, genau.
Also, und ja, normal jetzt, für ein Fitting mit der Handpresszange habe ich knapp 5 Minuten gebraucht.
Ja, genau. Das ist nämlich der Nachteil dabei. Und deinen ganzen Körpereinsatz und hinterher dann den Muskelkater und alles, was noch dazugehört. Ne?
Genau. Mhm. Da habe ich auch ein schönes YouTube-Video gesehen, da hat das jemand vorgemacht, wie biegt man Verbundrohr. Mhm. Der hat so eine Biegefeder da drüber geschoben, nimmt das Verbundrohr und biegt das in die Form, die er haben will. Okay. Da habe ich mir gedacht, sieht total einfach aus. Habe mir so eine Biegefeder bestellt, habe das über das Verbundrohr geschoben und denk so, warum bewegt sich das bei mir keinen Millimeter?
Okay.
Also ich habe mich dann für eine Biegezange entschieden, die ich noch geholt habe.
Ja, besser ist das.
Genau, also... auf YouTube sieht man Leute, die das beruflich machen, die das können.
Ja gut, aber die haben dann möglicherweise auch den Trick raus, wie es wirklich funktioniert. Ja. Ne?
Ich bin typischer Schreibtischtäter. Ich gehe davon aus, die haben auch einfach Muskeln.
Das kommt noch dazu, genau. Ja. Ja, aber das sind ja so Sachen. Ne? Das ist. Ich habe auch jetzt am Wochenende, letztes Wochenende, also nicht dieses, sondern letztes Wochenende war ich auf dem Dach. Die PV auf dem Garagendach von Sommer quasi auf Winterbetrieb umzubauen. Und habe auch noch ein paar neue Befestigungen montiert und was weiß ich. Das heißt, die ganze Zeit da auf dem Dach hocken und schwere Dinge durch die Gegend tragen. Ja, danach wusste ich auch, was ich gemacht habe. Ne? Also,
ja.
Ja.
Also ich weise auch darauf hin, ich habe knapp, wie viel waren es? 40 Meter Rohr verarbeitet. Mhm. Das geht auf die Knochen. Also wenn man es nicht gewohnt ist, das ist ein echter Knochen.
Das ist anstrengend, klar.
Ja.
Sicher. Ich habe ja nur geholfen, dem Knaben hier, der hier die Anlage installiert hat, dem habe ich nur geholfen, diese Rohre durch die Löcher zu ziehen. Der hat Kernbohrungen gemacht und dann diese dünnen, also das ist einmal, ich glaube, 6 und einmal 8 mm Kupferrohr.
Ja.
Das ist ja so vorisoliert, da ist so eine Schaumstoffummantelung drum. Mhm. Nur diese Rohre und die Steuerkabel durch diese Schächte zu ziehen, das war schon anstrengend. Also da konnte man schon sagen, so, ja gut, okay. Will man auch nicht jeden Tag machen. So, also ich jedenfalls nicht.
Ja, und das Rohr, das ich verbaut habe, war 32 mm Außendurchmesser Verbundrohr und 28 mm Kupferrohr.
Hm, lecker. Ja.
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 Genau.
Ja, fein. Das heißt, du hast jetzt aber die Wärmepumpe schon in Betrieb komplett.
Genau. Seit dem 1.11., also seit 20 Tagen, heizen wir nur noch mit Wärmepumpe. Mhm. Wir hatten beziehungsweise haben das Problem, momentan laufen alle meine Heizungspumpen durch.
Okay.
Die eine Pumpe ist nämlich genauso alt wie die Ölheizung und schafft einfach die Leistung nicht mehr.
Ja, ich glaube, du brauchst einen schnelleren Wasserfluss, ne? Kann das sein?
Genau, also ich habe da ja, wie gesagt, relativ lange Rohrleitungen dran und bis die Pumpe ihr Wasser mal durchbewegt hat, hat sich die Wärmepumpe entschieden, ach, ich kriege meine Wärme nicht weg, ich schalte mich jetzt einfach wegen Übertemperatur und Überdruck aus.
Ah, ja, genau, das meine ich nämlich. Das ist eine, die Zirkulation muss, also die Zirkulationsgeschwindigkeit muss höher sein als bei der Ölheizung, klar.
Ja. Die Wärmepumpen brauchen auch alle einen sehr hohen Volumenstrom, der ist im Handbuch angegeben. Bei mir sind das, oh Gott, ich glaube 2 Kubikmeter pro, ich weiß die Zeiteinheit nicht mehr.
Okay. Ja gut, könnte man jetzt gucken, ob es irgendwie realistische Werte dafür gibt, aber ja,
Müsste pro Stunde sein. Mhm. Ha, ich habe hier gerade das Handbuch liegen. Da steht das relativ weit vorne drin. Ich bin mir sicher, jetzt finde ich es nicht auf Anhieb. Ja, ich finde es jetzt nicht auf Anhieb, aber ich glaube, es waren Kubikmeter pro Stunde.
Mhm. Ja,
klingt's. Kubikmeter pro Minute wäre, glaube ich...
ja, das wäre ein bisschen heftig, glaube ich.
Da ist es. Mindestvolumenstrom Kubikmeter pro Stunde, ja.
Ja, gut. Aber ich denke mal, das geht ja sogar noch.
Ja.
Aber man muss es halt haben.
Genau.
Ja, das ist, wenn die Pumpe das nicht schafft, ja gut, dann ist natürlich.
Die Sache ist auch die, je länger die Leitung ist, desto mehr Wasser muss ja erstmal bewegt werden. Das muss ja einfach in Bewegung versetzt werden.
Ja.
Das erfordert ja ein gewisses Maß an Energie und wenn es die Pumpe nicht schafft, ja, dann dauert's zu lang und die Wärmepumpe sagt, na, ich war schneller, edgy patch.
Keine Lust mehr.
Ja, genau.
Ja,
klar.
Ja, ja. Ja, aber das ist auch so ein Punkt, glaube ich, den man erstmal berücksichtigen muss. Denn manchmal ist es ja auch so, dass ja auch das Rohrsystem gar nicht dafür ausgelegt ist, dass da jetzt so eine Menge Wasser durchgeht. Du brauchst ja auch einen gewissen Querschnitt. Ja, denn sonst wird ja der Druck zu hoch. Oder das,
genau,
die Fließgeschwindigkeit einfach so hoch, dass du irgendwann ja an die Grenzen des Rohrleitungssystems kommst. Wenn du jetzt eine alte Anlage hast, hast du meistens auch relativ dicke Rohre da drin, dann geht das noch. Also wenn ich da an das Haus meiner Eltern denke, da ist es auch so. Das war früher mal, waren da mal Zirkulationsleitungen drin. Da sind also teilweise noch richtig dicke Rohre drin. Also Durchmesser größer 30 mm.
Okay, so dick ist es jetzt bei uns nicht.
Ja, aber es ist, ne, so.
Ja.
Ja, wie gesagt, aber das ist ja schon mal, das heißt, bei euch ist jetzt dann auf längere Sicht irgendwann eine neue Pumpe fällig.
Ich habe es schon bei unserem Heizungsbauer bestellt, der mir keine Wärmepumpe einbauen wollte. Der war auch neulich da, um nachzugucken. Der hat sich da total drüber lustig gemacht, dass das ja sowieso nicht funktioniert. Und wie ich die Rohre verlegt habe, oh mein Gott, da will er auf jeden Fall ein Foto machen und in diese Heizungsbauergruppe reinschreiben. Habe ich gemacht, kannst du ruhig machen, wenn du dazu schreibst, dass im Altbau, wo die Wärmepumpe nicht funktioniert, die Wärmepumpe funktioniert, kannst du alles machen, was du willst.
Ja, klar. Oh, der Arme.
Ja. Ach, das ist unser Nachbar, der kann damit leben.
Ja, dann ist ja gut. Das ist ja, wenn du auch damit leben kannst, warum nicht? Das ist ja wurscht.
Ich meine, Heizungsbauer ist ein Ausbildungsberuf, die lernen das jahrelang, wie man ordentlich Rohrleitungen legt.
Natürlich.
Ich habe für die Installation mit allem drum und dran, mit Ausmessen, mit mich mal in die Materie einarbeiten, würde ich mal schätzen, knapp 120, 160 Stunden versenkt. Mhm. Auch mit, wie lerne ich Rohre zu biegen und Rohre zu verlegen.
Ja, genau.
Ich kann mit einem Heizungsbauer nicht mithalten.
Nein, das ist ganz klar. Ist ja auch nicht das Ziel. Du willst ja eine funktionierende Anlage. Du willst ja nicht, dass es irgendwie so aussieht, als hätte jemand, ne, der das schon Jahrzehnte macht, das getan. Ja, was mich dann auch wieder darauf bringt, dass ich da bei mir, also für mich echt skeptisch wäre, weil ich einfach, ja, wie soll ich das sagen? Also Wasser, alles, was mit Wasser zu tun hat, ist so ein bisschen mein natürlicher Feind. Ja, ich habe das heute wieder gehabt in der Küche. Da ist ein Stück von der Wasserinstallation da irgendwie undicht geworden. Da musste ich ein T-Stück austauschen, weil da ein Ventil drin war, das ich nicht zumachen konnte. Mhm. Ja, und das ganze Ding, also die Arbeit, 5 Minuten. Die Suche nach 2 passenden Dichtungen, 1 Stunde. Ja, weiß Bescheid. Also
ja.
Furchtbar. Und dann auch noch hoffen, dass es wirklich irgendwie dicht ist, weil niemand will irgendwie Wasser im Küchenschrank oder da drunter oder irgendwo unter der Spülmaschine. Also das passiert bei mir einfach jedes Mal und das ist einfach so.
Also ja, kann ich verstehen. Ich habe da jetzt keine so großen Berührungsängste, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, die Wärmepumpe an einem Brückentag anzuschließen.
Ah.
Weil das Worst-Case-Szenario ist, ich mache was an dem Heizungskreis und stell fest, verdammt, ich kriege es partout nicht mehr zusammengebaut, es funktioniert nicht.
Klar.
Dann muss der Fachmann ran.
Ja.
Der sich dann mit Recht drüber lustig machen kann, dass ich es kaputt gemacht habe.
Genau, ja.
Das muss man einfach so sehen. Also,
ja, natürlich.
Ich hatte vorher auch, naja, ich hatte keine Schweißausbrüche, aber ich hatte vorher schon massiven Respekt davor, das Ding umzubauen.
Mhm.
Das sollte man auch haben, weil man muss sich klar machen, wenn man das Ding aufgeschnitten hat, ist alles zu spät.
Klar.
Dann
hast du dann kannst du nicht mehr zurück, klar.
Genau, dann gibt's nur noch eine Richtung und zwar nach vorne.
Ja.
Und man sollte, ich habe es so vorbereitet, ich habe knapp 2 Stunden gebraucht für die endgültige Installation mit Heizung ablassen, alles neu verrohren und Heizung wieder befüllen. Es war alles komplett vorbereitet. Ich habe alles vorher gebaut, dass es genau dort liegt, wo ich es haben will.
Mhm.
War auch eine gute Wahl dann.
Ja, das glaube ich. Klar.
Also da, also jetzt einfach mal hingehen und ja, ich schneide jetzt mal die Heizung auf und guck mal, was passiert.
Keine gute Idee.
Würde ich sagen, also im Sommer könnt ihr das machen. Im Winter steigt euch eure Frau aufs Dach.
Ja, ich würde das auch nur im Sommer machen. Ich würde nicht auf die Idee kommen, sowas im Winter zu versuchen. Denn im Sommer brauchen wir die Heizung schlicht und einfach nicht. Also auch nicht für Brauchwasser, deswegen ist es egal. Aber deswegen haben wir auch gesagt, okay, wenn wir hier nochmal eine Luft-Wasser-Wärmepumpe reinkriegen, dann bitte im Sommer. Also dann bitte, wenn das egal ist, wie lange es dauert oder egal ist, ne, denn ich muss auch wahrscheinlich nochmal an der Terrasse ein Stück Garten aufgraben für Rohre und das möchte ich nicht unbedingt bei 5 Grad draußen machen. Also, nee.
Da gibt es so ganz große Hilfsmittel, die nennen sich Bagger. Das wollte ich schon immer mal fahren. Ich habe es noch nicht auf die Reihe gekriegt.
Ja,
das wäre doch der Grund, sich den Bagger zu besorgen und einfach das Loch selber zu graben, ja, mit Bagger.
Die Idee war auch schon da. Wobei bei uns passt einfach, bei uns muss der Bagger dann durch die Tür von der Garage. Heißt, da geht nur so ein wirklich so ein ganz kleiner Mini-Bagger.
Den kannst du mit dem Kran übers Haus heben lassen.
Ja, kann ich, genau. Ja, kann ich auch lassen.
Genau.
Das Problem ist, dass der Kran dann zwar bei uns in die Straße reinkommt, den Bagger übers Haus hebt, seinen Kran wieder einfährt, aber dann nicht wieder rauskommt.
Ja, so muss das sein.
Ja, der bleibt dann einfach da stehen. Der wird dann von den Kindern als Spielgerät benutzt oder so, aber rauskommt der dann nicht mehr.
Ey, ich kann dir eins sagen, da spielen nicht die Kinder mit. Das ist ein Papa-Spielzeug.
Ja, das ist doch egal. Ganz, also ganz Kinder klar. Im Sinne von, du weißt schon, ne?
Genau. Ich glaube nicht, dass deine Kinder damit spielen werden, aber ich.
Ja, ich kenne hier in der Nachbarschaft ein paar Leute, die da echt Spaß dran hätten. Also die wirklich das Grinsen im Gesicht hätten, wenn sie so ein Ding da stehen hätten. Also ja. Und sei es nur als Antennenmast.
Ja, es genau. Sind die ganzen Selbermacher, gell?
Ja, diese Chaoten, genau.
Genau.
Ja.
Ja,
fein, genau. Fein. So, das
du
heißt.
Du hast gerade angesprochen, Garten aufgraben.
Ja.
Ich würde das jetzt einfach nehmen als Übergang zu.
Ja, genau.
Es gibt ja diverse Methoden, wie man seine Umweltenergie beziehen kann.
Mhm.
Wir haben jetzt beide ein System, das die Umweltenergie über Luft bezieht. Das heißt, unsere Wärmepumpen pusten ordentlich Luft durch sich selbst durch und machen damit bei dir das Kältemittel. Heißt, dass dann innen drin die Luft warm macht und bei mir halt das Wasser warm.
Mhm.
Aber es gibt ja noch sowas wie Erdwärmepumpen.
Genau.
Da gibt es ja die zwei Methoden. Einmal eine Flächenpumpe.
Mhm. Das ist das heißt, mit dem ja quasi Gitter, das irgendwie in, ich weiß nicht wie viel Tiefe, weiß ich nicht, wie viel ist das, 90 Zentimeter oder was Tiefe vergraben wird oder so. Ne?
Das kann man so tief buddeln, wie du Lust hast.
Ja,
es geht
gut.
Halt darum, dass du im Winter nach Möglichkeit den Bodenfrost nicht mitnimmst, sondern einfach nur das, was im Boden an Energie ist,
genau. Also
rausholst.
Dass es unter der Frostgrenze, also unter der Frosttiefe ist und dadurch dann eben immer Plusgrade hast, genau. Die du nutzen kannst. Ist natürlich effizient, klar, logisch.
Ist natürlich effizient. Oder wir bohren halt ein Loch, das richtig tief ist. Ich glaube, die bohren teilweise 100 Meter tief.
Ja, das ist irre, ne? Also das ist Wahnsinn. Und da wird's ja dann schon richtig warm.
Genau,
also
da wird's
vergleichsweise gesehen. Ne?
Da kommt für mich als alter Computerspieler, der gerne bei irgendwelchen Spielchen Löcher in den Boden buddelt, natürlich schlägt das Herz da höher, gell? Alles klar, dann buddeln wir mal ein 100 Meter tiefes Loch draußen.
Ja. Super Idee.
Ja, finde ich, ist eine super Idee.
Ja, ja.
Muss man halt sich überlegen, so eine tiefe Bohrung, gehe ich von aus, kostet auch einiges an Geld.
Ein bisschen, ja.
Ist auch die Frage, in einem Wasserschutzgebiet, hast du da gar keine Chance?
Nee, aber selbst hier würde ich, also selbst hier, wo es nicht Wasserschutz ist oder irgendwas, würde ich es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht genehmigt bekommen.
Ja, also deswegen, klar, die Effizienz ist super.
Mhm.
Ich glaube, das nennt sich dann Sohle-Wärmepumpe sogar.
Ja, da kannst du dann irgendwie so eine Sohle, also Salzsohle reinkippen oder halt also zirkulieren lassen, die natürlich die Wärme besser transportiert, ne? Das ist klar.
Genau. Und halt die Flächenwärmepumpe, die halt im Garten installiert ist. Wobei, wenn ich mir das jetzt so überlege, da machst du den ganzen armen Pflänzchen die Wurzeln ordentlich kalt im Winter. Ja, ob die sich da so drüber freuen?
Ja gut, aber wenn du das nur unter der Wiese machst oder so, du musst ja damit nicht irgendwo unter Bäume gehen oder unter Sträucher oder sowas. Das ist ja auch irgendwie. Und ich glaube, die Temperaturdifferenz ist auch gar nicht so groß.
Okay, das weiß ich nicht.
Also das ist dadurch, Bäume? Dass das ja eine flüssige, also auch eine Flüssigkeit ist, da wird ja keine Luft umgepumpt,
ja.
Ist, glaube ich, der Temperaturübergang besser und die Temperaturdifferenz, glaube ich, gar nicht so hoch. Ich weiß nicht, ich müsste das nachgucken, aber so viel ist das, glaube ich, gar nicht.
Ja gut, da ist ja auch ordentlich erdreich außenrum, was
genau.
Wärme speichern kann.
Ja, das ist ja das Ziel eigentlich, ne? Dass da, also gerade bei dieser Flächenerdwärme, dass dann halt einfach diese Positivtemperatur, also diese Temperatur über dem Gefrierpunkt genutzt werden kann. Und ich weiß nicht, das sind nur ein paar Grad. Letztendlich, die das eventuell auskühlt.
Na gut, die modernen Wärmepumpen haben ja auch alle dieses moderne Kältemittel drin, hoffentlich. Das zwar immer noch umweltschädlich ist, aber nicht mehr ganz so schlimm umweltschädlich.
Ja, wo der Installateur aber sagte, dass das, also das, was wir jetzt drin haben, Ende nächsten Jahres, glaube ich, verboten werden soll. Also das ist auch wie so ein Witz, also für Neuanlagen, ne?
Ja.
Das ist auch wie irgendwie so ein Witz, der sagte, also es gibt eine Quote von Wärmepumpen, die installiert werden sollen, also so, ne, vorgesehen vom Gesetzgeber. Und er sagte, gleichzeitig wird das Kühlmittel, das, ja, ich sag mal, in dem Hauptteil der Anlagen drin ist, dann letztendlich verboten. Ja, toll. Sagt er, wo sollen wir jetzt die Wärmepumpen alle hernehmen?
Ja.
Der nächste Schritt ist jetzt, also das nächste, was jetzt kommt, ist Propan, also R290, glaube ich, heißt das. Und ja gut, aber da gibt's noch nicht viele Anlagen, die damit laufen. Schauen wir mal, was dann nächstes Jahr passiert. Aber im Moment sind ja nicht mal Anlagen mit anderen Kältemitteln vernünftig lieferbar. Deswegen muss man sich darum, glaube ich, keine Gedanken machen. Das ist irgendwie, ja.
Das ist auch der Vorteil, den diese Industriekälte-Wärmepumpen haben.
Ja, gut.
Die sind momentan noch lieferbar.
Ja, gut, okay. Ja, denn der Typ sagte schon so, ja, Luft, Wasser. Also ich könnte mal gucken, ob ich Ihnen eine Anlage beschaffen kann, aber dann irgendwann nächstes Jahr im August oder so. Ja.
Ja.
Super. Gut, würde mich jetzt nicht weiter stören, wenn alles vorbereitet ist, dann möchte der die auch im August irgendwann oder im September dahinstellen. Das ist mir wurscht, aber ja, finde ich schon heftig, dass da so eine Wartezeit dann drauf ist, ne?
Ja, gut, haben wir halt jetzt überall und außerdem, wir haben keine Heizungsbauer, die sie einbauen können.
Das also, kommt noch dazu, genau. Ja.
Also wobei, nicht, weil ihnen die fachliche Fähigkeit fehlt, sondern es ist einfach, die sind so
völlig überfahren
momentan.
Natürlich, ja. Klar. Aber das ist auch der Witz. Also ich sag mal, so eine Split-Klimaanlage, da habe ich jetzt, weil ich praktisch die ganze Zeit dabei war, als der das eingebaut hat, habe ich gesagt, okay, das wäre nichts für mich. Könnte ich nicht. Würde ich nicht versuchen. Also ich würde noch nicht mal den Versuch wagen. Aber so ein Monoblock, wo ich praktisch nur eine Rohrleitung anschließen muss, gut, ob die dann hinterher dicht ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich sag mal, da kommt zumindest kein umweltgefährliches und explosives Zeug raus und da passieren keine komischen Sachen mit, wenn man das falsch anschließt. Also das würde ich mir sogar noch zutrauen.
Genau, deswegen auch mein Hinweis auf die Presszange mit diesen Verbundrohrverbindern. Die sind absolut idiotensicher.
Ja, genau. Obwohl, ja. Das ist ja auch sowas, wenn ich löten darf, also wenn ich eine Lötverbindung machen darf, dann funktioniert die. Ja, das kann ich.
Ja.
Das ist nicht das Problem, weil ich halt auch an größeren elektrischen Dingen ab und zu mal rumgelötet habe früher. Mhm. Also da habe ich nicht das Problem mit. So. Auch mit der Flamme zu löten oder sowas. Notfalls auch Gas und Sauerstoff. Auch kein Ding. Aber sobald irgendwo so Schraubfittinge oder Dichtungen oder irgend so ein Zeug ins Spiel kommen, ist vorbei. Ne? Dann, bäh.
Ja. Ja, okay. Ja. Aber das ist dann Übungssache. Da muss man sich einfach rantrauen, dann, wenn man es machen will.
Ja, gut. Ich würde dann erstmal ein bisschen vor mich hin üben und würde gucken, was passiert. Also, ja, mal unter Druck setzen und schauen. So.
Ich wollte gerade sagen, da war ich jetzt einfach zu geizig für. Ich habe einfach direkt gemacht.
Würde ich auch tun.
Ja. Also so ein Fitting, die fangen ja an, die einfachen Schraubfittingen bei, ich glaube, 4 Euro irgendwie. Mhm. Ja, und wenn du dann überlegst, da baue ich mir mal so einen kleinen Kreis auf mit
nein,
6 Fittingen oder
nein,
so.
Nein, das meine ich nicht. Ich würde es einfach aufbauen und würde dann irgendwo einen Wasseranschluss machen und gucken, was passiert. So hinten und vorne eine Kappe drauf und dann mal gucken, ob das irgendwo rausrinnt. So.
Ja. Ja, gut. Da hast du auch den Vorteil bei Wasser.
Genau.
Wenn
du siehst,
Wasser
was
hast,
passiert. Manchmal.
Erstens, du siehst, was passiert. Und wenn das Loch nicht zu groß ist, ist es nach 2 Tagen zugekalkt.
Ja, genau.
Das meine ich ernst.
Ja, ist so.
Also bei mir auch eine Verbindung war undicht an der Pumpe. Da war die Dichtung wohl im Eimer. Ich habe mir gedacht, so wenig wie das tropft, ich stelle einen Eimer drunter. Nach 2 Tagen war der Eimer trocken.
Ja. Ob das auf Dauer so bleibt, ist die andere Frage, aber meistens ist es so, ne?
Solange
da keiner mehr dran geht, passiert nichts.
Da kommt jetzt eine neue Pumpe rein mit 2 neuen Dichtungen und das Thema ist erledigt.
Genau, dann ist es doch egal.
Ja. Ja,
super. Hast du denn jetzt schon Verbrauchsdaten?
Ja, hab ich. Ganz professionell, ich habe meinen Stromzähler abgelesen.
Okay, ja, ist eine gute Idee.
So, und ich habe vor ungefähr 3,5 Jahren damit angefangen, meine Wärmepumpe zu planen.
Ja, okay.
und habe dementsprechend auch Daten von meiner Ölheizung aufgenommen, habe meinen Ölverbrauch dokumentiert, habe mir im Internet zusammengesucht, welcher Monat wie viel an Heizleistung braucht und bin dazu gekommen, dass wir ungefähr 115 Kilowattstunden Energiebedarf pro Tag haben im November.
115 Kilowattstunden Heizleistung, also Wärmeleistung.
Heizleistung, Wärmeleistung.
Okay, ja. Das heißt, da das gehen 100, wie viel sagt das so, 115?
115 Kilowattstunden pro Tag.
Das heißt, da gehen so durch 10, ne? Gehen so 11, 12 Liter Öl durch.
Da gehen so 11, 12 Liter Öl durch, wenn die Ölheizung einigermaßen gut ist.
Ja gut, aber ich sag mal 50%.
Rund. Na, der Energiegehalt ist ja,
ja, ich glaub, 10 Kilowattstunden 15. pro Liter ungefähr.
Also chemisch sind es, glaube ich, sogar 15. Aber dann kommt halt der Wirkungsgrad von der Ölheizung noch dazu.
Ja, aber du hast, also ich sag mal, wenn es ungefähr so ist wie Diesel, ist, liegt der Energiegehalt knapp über 10 Kilowattstunden.
Genau. Also damit habe ich auch kalkuliert mit 10 Kilowattstunden tatsächlich. Hab dann auch mal ausgerechnet, indem ich einfach auf meinen Stromverbrauch geguckt habe. Wenn ihr auf den Stromzähler guckt, am ersten Tag, wo die Wärmepumpe installiert ist, lasst euch nicht vom Schlag treffen.
Ja, kenne ich.
Also wir haben vorher in Summe ungefähr so einen Verbrauch gehabt von 10, 15 Kilowattstunden pro Tag.
Ja, ist jetzt schätzungsweise ein bisschen mehr.
Vor 3 Tagen haben wir 50,82 Kilowattstunden durch die Leitung geblasen.
Wow.
Ja, also da haben wir knapp 38 Kilowattstunden durchgefeuert. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, November Heizbedarf etwa 115 Kilowattstunden bei 38 Kilowattstunden und einem geschätzten Wirkungsgrad von 3. Mhm. Der Hersteller von der Wärmepumpe gibt natürlich so ein paar nette Punkte an. Wirkungsgrad bei 7 Grad Außentemperatur und einer Wassertemperatur von 35 Karat wäre 4,37. Bei 2 Grad Außentemperatur sind wir nur noch bei 3,36. Und dann verrechne ich jetzt diese rund 40 Kilowattstunden, die ich da habe, mit einem Wirkungsgrad von 3. Mhm. Klar, mein Wasser ist ein bisschen wärmer als 35 Grad. Und dann komme ich auf 120 Kilowattstunden. Und siehe da, das passt ungefähr zu dem, was man so ausgerechnet hat.
Das passt
hat,
doch gell? Gut da rein, klar.
Genau. Ja. Also von daher lohnt sich das.
Ja.
Und jetzt muss ich aber sagen, das kostet mich am Tag ungefähr 11 Euro Strom. Mhm. Weil ich habe einen alten Stromtarif. Mhm. Das ist verhältnismäßig günstig.
Ja.
Und Öl kostet mich etwa 17 Euro pro Tag und Strom kostet mich etwa 11 Euro pro Tag.
Ja, ja, das ist der Knackpunkt an der Stelle.
Ja.
Ja, du musst praktisch dagegen rechnen, was du einsetzt an Strom, weil das erstmal viel erscheint. Also du siehst erstmal, okay, das ist wahnsinnig viel. Aber auf der anderen Seite, was du dann gleichzeitig an Öl oder Gas dadurch jubelst, ja, ist dann wieder was anderes, ne? Denn genau. Wenn ich jetzt überlege, wir bezahlen jetzt im Moment irgendwas um 17 Cent pro Kilowattstunde Gas. Mhm. 17, irgendwas, ich weiß nicht, habe ich vergessen. So.
Ich habe mir die Werte heute Morgen mal alle rausgeschrieben, ja.
Mhm. Also für uns jetzt hier so und ich weiß nur nicht, was durch die Heizung durchgeht. Also weiß ich schon, also ich könnte das jetzt hochrechnen, weil ich ungefähr weiß, wie viel Kubikmeter Gas da durchgegangen sind. Es ist, muss man dazu sagen, ungefähr die Hälfte von dem, was im letzten Jahr durchgegangen ist. Also so, das setzt sich schon so seit September, also seitdem, nee, stimmt gar nicht, seit Oktober, seitdem die Heizung wieder an ist, setzt sich das fort, dass sie ungefähr die Hälfte, also die Gasheizung ungefähr die Hälfte von dem nimmt, was sie vorher genommen hat. Und der Stromverbrauch ist angestiegen, liegt aber mehr oder weniger noch im Rauschen, weil die Klimaanlage noch nicht so oft läuft.
Also ich habe es heute Morgen mal rausgeschrieben, die ganzen Heizwerte und die Kosten pro Einheit. Also bei Heizöl haben wir ungefähr einen Heizwert von 10 Kilowattstunden. Mhm. Der Preis fürs Öl ist gerade wieder auf dem Tiefflug ohne Ende.
Ja.
Wir sind gerade bei 1,32 Euro pro Liter.
Mhm.
Und damit heizen wir ungefähr mit 13,2 Cent pro Kilowattstunde.
Mhm.
Jetzt auch wieder. Denkt an den Wirkungsgrad von eurer alten Ölheizung, also unsere Ölheizung. Ich habe es ausgerechnet, grob überschlagen. Ich schätze, dass die noch bei 50% etwa läuft.
Mhm.
Eher weniger.
Ja, das ist bei unserer Gasheizung ähnlich.
Da heizen wir schon echt teuer.
Die mag bei 70% laufen, aber das ist, ja.
Der Kubikmeter Gas kostet ungefähr 1,50 € mit einem Heizwert von 10 bis 13 Kilowattstunden. Je nachdem, ist das Flüssiggas, ist das Erdgas. Und da heizen wir dann ungefähr mit 15 Cent pro Kilowattstunde. So, dann mein Holzofen. Der nimmt Holz auf mit einem Heizwert von ungefähr 4 Kilowattstunden pro Kilogramm und kostet ungefähr 35 Cent pro Kilo. Und da kommen wir auf 9,3 Cent pro Kilowattstunde. Und jetzt wird's kompliziert mit der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe nimmt Strom als Energieträger, 1 Kilowatt Strom, und hat nur einen Heizwert von 1 Kilowatt, 1 Kilowatt Strom. Klar. Aber meine Wärmepumpe hat einen Wirkungsgrad.
Ja.
Bei einem angenommenen Preis von 40 Cent pro Kilowattstunde kostet mich bei einem Wirkungsgrad von 2,7 die Kilowattstunde nur 14,8 Cent. Knapp unterm Gas, bisschen überm Öl gerade. Und jetzt kommt's. Sommerwirkungsgrad von über 5 bei den modernen Wärmepumpen. Da zahlen wir gerade mal 8 Cent pro Kilowattstunde.
Genau.
Und dann rechnet sich das richtig.
Ja, und du hast ja jetzt auch bei der Ölheizung den Wirkungsgrad noch nicht eingerechnet. Bei den 13,2 genau. Cent. Das heißt, im Prinzip ist es ja sogar das Doppelte, was du verballerst. Also du im Prinzip liegst du ja schon bei fast 27 Cent. Und das war bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das lohnt sich, denn wenn ich jetzt, also die Spitzenwert war Ende September in der Ankündigung 22 Cent fürs Gas, bis dann diese, ich weiß nicht, irgendwas in der Mehrwertsteuer haben die gedreht und die Umlage ist ja weggefallen. Da hat sich dann der Preis nochmal um 5 Cent reduziert, also auf diese 17, irgendwas Cent. So, aber wenn ich das mal hochrechne, wenn ich jetzt sage, okay, ich setze jetzt die Gasheizung gegen die Wärmepumpe, ja, und sage, okay, die Gasheizung liegt bei 17 Cent, sage ich jetzt mal rund, pro Kilowattstunde und der Strom liegt bei uns bei 30 Cent pro Kilowattstunde, Altvertrag.
Ja.
So, dann ist alles, was ich brauche, ein Wirkungsgrad von größer 2 an der Wärmepumpe, um günstiger zu sein als Gas. Und den Wirkungsgrad habe ich immer. Ja, genau. Wie gesagt, wie du schon sagtest, 2,7 bei niedrigen Temperaturen. Und den habe ich immer. Und bei mir ist es sogar noch einen Tacken höher, weil eben Luft.
Wirkungsgrad von der Wärmepumpe, da wurde ich auch schon mehrfach drauf angesprochen. Aber thermodynamisch kann doch eine Anlage keinen Wirkungsgrad haben, der größer als 1 ist.
Hat sie ja auch nicht.
Genau. Ja, doch, hat sie. Aber
nein, hat sie
ja
nicht.
Doch nicht, gell?
Nein,
genau.
Hat sie nicht, weil sie kann ja nicht mehr als 100% Wirkungsgrad haben. Und sie hat rein energietechnisch, also energieeffizienztechnisch gesehen, wahrscheinlich einen Wirkungsgrad von elektrisch betrieben, Druckerhöhung, Absenkung, lass mal hochgegriffen, 75-80%. Irgendwas um den Dreh, möglicherweise weniger, ich weiß es nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber was ja den Wirkungsgrad ausmacht oder was diesen Faktor, diesen Erhöhungsfaktor für die Energie ausmacht, ist ja, dass du durch einen relativ energiesparsamen Eingriff, also ne, du wendest relativ wenig Energie auf, um in dem Kettenbild einen Druck zu erzeugen, der dann natürlich für Wärme sorgt und gleichzeitig der Umgebung die Wärme entzieht in dem Moment. So, und umgekehrt ist es ja, wenn du klimatisierst auch, weil dann hast du den Druck halt da unten in dem Außengerät von der Wärmepumpe und nicht mehr und die Kondensation in dem Innengerät. Und beim Heizbetrieb ist es ja umgekehrt. Deswegen, ich hoffe, weil ich erzähle da jetzt keinen Humbug.
Ja,
aber so in etwa
müsste das aussehen. Ungefähr.
Ja.
Aber was es kompliziert macht, bei der Wärmepumpe haben wir zwei Energieträger. Wir haben nämlich einmal unseren Strom.
Genau.
Und jetzt bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe haben wir auch noch die Außenluft dazu.
Genau, die Umgebungsluft.
Genau.
Genau.
Ja. Weil da kommen wir dann wieder zur Thermodynamik. Wir machen die Umgebungsluft halt ordentlich kalt.
Ja.
Und bei den großen Wärmepumpen, stell dich mal davor, wenn es nass kalt ist,
merkst du. Auch bei den kleinen. Also sagen wir mal so, ich habe jetzt letztlich abends, da lief die Wärmepumpe, da habe ich noch ein paar Abdeckungen auf der Überdachung von der Terrasse montiert und die steht praktisch um die Ecke. Das heißt, die steht so, dass die in Richtung Terrasse püstet und wenn ich in den Keller will, muss ich dran vorbei.
Ja.
Und das war mächtig kalt. Also das ist wirklich schon ganz erstaunlich, wie kalt die Luft ist, die da rauskommt aus dem Ding. Also, wow. Also die Verdunstungskälte, also diese, ja, das, was da durch die Kondensation an Kälte ja nicht erzeugt wird, aber was da abfällt an, ja, ich sag mal, Energieverlust, das ist schon gewaltig. Mhm. Ja. Und das muss ja dann, das wird ja durch den Ventilator dann eben auch praktisch nach vorne hin weggeblasen. Und da habe ich schon gedacht, so, oh, das ist aber kalt hier, so kalt und windig. Ja.
Seltsam. Ja. Ja. Wir haben jetzt im Hof einen Punkt an der Wärmepumpe. Wenn man da steht, da zieht's richtig. Die steht zwar 2 Meter, 2,5 Meter oben drüber, aber da unten lässt es trotzdem ordentlich an einem Punkt.
Okay.
Ja.
Ja. Ja.
Genau. Das ist halt das, wo ich jetzt sage, da kommen wir halt so betrachtet auf einen Wirkungsgrad von größer als 1 für die Wärmepumpe.
Genau.
Und das darf man nie vergessen, weil das habe ich auch schon gesehen in verschiedenen Rechnungen. Auch bei irgendwelchen Nachrichtenportalen, die dann halt sagen, ja, mit einer Kilowattstunde Strom in der Wärmepumpe heizen ist ja so furchtbar teuer. Ja, ist es halt nicht mehr, wenn man den Wirkungsgrad betrachtet.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch so eine, ja, so ein Punkt, wo man erstmal nur den Stromverbrauch sieht.
Genau.
Das aber nicht gegenrechnet. Also da gibt's viele, die das dann nicht gegenrechnen und die sich dann wundern, warum die Wärmepumpe jetzt plötzlich so viel Strom zieht.
Das kenne ich auch. Also das ist halt, deswegen bringe ich auch gerne die Luft noch mit rein, weil ich kenne das auch jetzt aus meinem Umfeld. Gerade die älteren Leute, für die ist das total seltsam. Wie kann denn so eine Wärmepumpe Wärme erzeugen aus nix?
Ja. Tut sie ja nicht.
Genau. Und da ist natürlich auch das Konzept, das ist denen alles zu neu. Aber wenn ich ihnen dann sage, euer Kühlschrank macht genau das Gleiche. Der hat hinten dran sein riesengroßes Kühlgitter.
Genau.
Unten seine Kältemaschine drin. Mhm. Komprimiert sein Gas.
Genau.
Und dann kommt dieser ganze Prozess. Ich werde ihn jetzt nicht
auseinanderklappen. Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll, weil das ist dann eine Aufgabe für abendfüllendes Programm.
Genau, also da können wir gerne nochmal eine Sendung drüber machen, ja. Mit, wie funktioniert denn so ein Kühlschrank überhaupt?
Ja.
Genau. Und der Kühlschrank macht halt hinten warm und genau. Innen drin kalt. Und
innen drin kalt. So, das heißt, ich gebe als Beispiel für die Wärmepumpe immer gerne einen Kühlschrank. Stell dir mal vor, du baust einen Kühlschrank in deine Wand ein. Also in deiner Außenwand am Gebäude. Mhm. So, du setzt ihn im Sommer, baust ihn so ein, dass dieses Gitter, also hinten, ne, die Rückseite von dem Kühlschrank draußen ist und du machst drinnen die Tür auf, dann wird es drinnen schön kühl.
Genau.
So, im Winter nimmst du den Kühlschrank aus der Wand raus und drehst ihn um. Weil dann wird es nämlich innen drin schön warm und draußen kalt.
Ja.
So, ne? Also das wäre so das Prinzip. Und das ist im Prinzip auch das, wie die Luft-Luft-Wärmepumpen, also die Klimaanlagen arbeiten. Du hast halt immer die Frage, wo entsteht der Druck? Also wo wird Druck aufgebaut und wo wird der Druck reduziert, beziehungsweise kommt es zur Kondensation? Das ist im Prinzip das ganze Ding, mehr ist es nicht.
Genau.
Und das musste ich ja auch lernen, dass der Druck immer auf der warmen Seite ist. Logisch, wenn ich irgendwas unter Druck setze, wird es warm.
Da kann man ganz wunderbar das Beispiel der Fahrradluftpumpe verwenden.
Genau,
kennt jeder.
Ja.
Wenn du fleißig am Pumpen bist, klar, du hast auch Reibung, aber du komprimierst deine Luft und machst sie warm.
Das wird dann, also die Reibung spielt da gar nicht so eine große Rolle. Der Druck ist viel, viel effizienter, viel ausschlaggebender an der Stelle.
Genau.
Ja, klar.
Aber das hat jeder von uns schon mal erlebt.
Ja.
Hoffe ich doch, dass wir alle noch Fahrrad fahren.
Ja, ich auf jeden Fall. Und
ich auch.
Bei mir ist es halt noch so, ich habe so eine Standpumpe. Mhm. Und die macht natürlich dann richtig Druck. Also ich fahre kein Fahrrad, wo ich die Reifen nicht mindestens so auf 6 Bar aufpumpen kann. Ja, weil das ist alles andere ist ineffizient. So.
Das schafft meins nicht, aber ich habe einen Kompressor.
Ja, gut. Also ich habe so eine Rennradpumpe. Die macht zwar kein Volumen, sprich, ich muss mich dann halt anstrengen, um den Reifen irgendwie voll zu kriegen, wenn das jetzt kein Rennradreifen ist. Aber ich kann halt ohne weiteres, wenn der Reifen das aushält, ich glaube, die kann bis 12 Bar oder so. Mhm. Also die kriege ich da ohne weiteres rein. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, mit dem Kompressor vorfüllen, bis er nicht mehr kann. Also das ist bei unserem komischen Billigkompressor so bei 5,5, 6 Bar erreicht.
Okay.
Und dann halt mit der Pumpe den Rest noch hinterher.
Ah, das heißt, du fährst aber auch kein normales Tourenrad, sondern eher Richtung Rennrad schon.
Nee, doch? Das ist ein normales Tourenrad, aber die Mäntel sind halt so gebaut. Also ich habe da nur Mäntel drauf, die halt den Druck auch aushalten. Okay.
Ja, ich habe ganz normale Markenproduktmäntel drauf mit 5,5 Bar, sonst glaube ich, diese abkönnen.
Hm. Ja, und da habe ich eben, also die ich jetzt drauf habe, können sogar 7, aber dafür bin ich mal zu faul. weil das auch relativ schnell, der Druck geht dann auch relativ schnell wieder raus. Also da ist es schon besser. 6 bar, 6,5 bar ist dann schon okay. Funktioniert.
Ja.
Aber weniger möchte ich auch nicht fahren.
Ja, das merkt man ganz deutlich, wenn da weniger Druck drauf ist.
Genau. Ja, das wird dann erst schwabbelig und dann wird's anstrengend und das ist halt doof. Ja, schön. Das heißt, ihr habt jetzt schon weniger deutlichen Minderverbrauch im Gegensatz zu dem, was früher mit der Ölheizung passiert ist. Jetzt gut, jetzt muss man natürlich auch berücksichtigen, dass die Ölheizung wahrscheinlich ein älteres Modell ist.
25, 30 Jahre, klar.
Und dass, ich sag mal, eine moderne Ölheizung in der Form wahrscheinlich weniger verbraucht. Ist die Frage, wie viel?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, weil unser Schornsteinfeger hat mir immer gesagt, eure Ölheizung ist noch so super, was die Abgaswerte angeht.
Ja.
Da kann die eigentlich gar nicht so furchtbar schlecht sein.
Ja, wobei ich nicht weiß, ob jetzt Abgaswerte unbedingt was mit dem Wirkungsgrad zu tun haben. Aber gut, ja klar, du musst ja irgendwo mit der Energie hin. Ne? So, nur, das sagt er ja bei uns bei der Gasheizung auch immer. Die ist auch schon irgendwie, keine Ahnung, größer 30 Jahre alt oder so. Das ist ein ganz altes Kesselchen noch von Rohleder. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee, sagt mir gar nichts.
Ein uraltes Teil. Und ich sag mal, auch schon unendlich oft irgendwie aus anderen Geräten ausgeschlachtet, um an Ersatzteile zu kommen. Und wie gesagt, ich habe die Steuerung komplett neu gebaut, weil das, was da drin war, ja, reden wir jetzt nicht drüber.
Ja.
Aber ja, so. Also wirklich effizient ist die auch nicht. Also da steht eine Nennleistung von 13 kW drauf. Ich sag mal, sie bringt irgendwas von geschätzten 8 bis 9 kW vielleicht Wärmeleistung, wenn überhaupt. Also auch dieser Wirkungsgrad wieder so zwischen irgendwo unter 70%. Und das andere Ding ist, das ist noch so ein Hochtemperaturteil. Also mittlerweile ist es ja so, wenn du heute eine Gastherme irgendwo einbaust, dann haben sie ja die Schornsteine auseinandergerissen, haben da Edelstahlrohre eingezogen.
Ja.
So, und jetzt werfen sie die Edelstahlrohre raus und ziehen hier so Plastik-HT-Rohr ein. Weil das Edelstahlrohr von dem Kondensat, weil die Abgastemperatur nur noch 45 Grad sind, kondensiert das Wasser da dran und da ist wohl irgendwas drin, was ein bisschen ätzend wirkt. Jedenfalls ätzt das wohl das Edelstahlrohr durch.
Ja, da ist Schwefel drin.
Ja. Ne? So.
Und das bildet Schwefelsäure?
Genau. Und das mag das Metall nicht. So, das heißt, jetzt kommen die mit Plasteabgasrohren da raus. So, das finde ich schon mal ein bisschen, also das ist für mich irgendwie so ein bisschen, ja.
Das hat da nichts zu suchen, gell?
Eigentlich nicht, nee, so. Gut, aber die sind natürlich auch wahnsinnig effizient, die Dinger. Ja, das heißt, da habe ich Wirkungsgrade größer 90%. Muss ich ja haben, weil sonst hätte ich die Abgastemperaturen nicht. Ja. Auf der anderen Seite kostet sowas auch ein Schweinegeld. Dafür kann ich fast eine Wärmepumpe hinstellen und es verbraucht immer noch mehr Energie, als wenn ich das mit einer Wärmepumpe mache. Das gleiche mit der Wärmepumpe mache.
Und ich muss halt sagen, es sind fossile Brennstoffe.
Das kommt noch dazu, klar. Ja, also das irgendwo ist das alles, ja, will man das eigentlich gar nicht mehr.
Nee.
Mit irgendwas Fossilem da vor sich hinheizen, also keine Ahnung.
Genau. Ich freue mich auch total, dass ich einen Vertrag habe, wo ich formal nur Windenergie beziehe. Weil da kann ich jetzt sagen, guten Gewissens, okay, dann stellen wir halt die Temperatur doch nochmal hoch.
Genau. Ja, das Einzige, was halt ist, das kostet dich halt einfach dann ein paar Cent mehr. Das ist aber auch alles. So, und das Gleiche haben wir ja hier auch. Das war ja bei mir der Schreck. Also ich habe den Schreck ja nicht durch die Wärmepumpe bekommen, sondern durch das Auto. Mhm. Wir haben uns vor 2 Jahren haben wir uns unser erstes Elektroauto gekauft. Und es wird mit Sicherheit nicht unser letztes gewesen sein, kann ich gleich dazu sagen. Mhm. Und da war es so, den haben wir hier schön in der Garage, nicht? An die gute Drehstromsteckdose, ne? Richtig schön so mit ordentlichen Steckern und so angeschlossen. Ja, dann wurden aus 8 bis 9 Kilowattstunden pro Tag plötzlich mehr. Also es hat sich rund gerechnet, hat sich der Verbrauch verdoppelt.
Aber du zahlst nicht mehr in der Tanke.
So. Und da habe ich echt gedacht, oh mein Gott. Und dann habe ich den neuen Abschlag gesehen, weil ich das ja hochgerechnet habe und gesagt habe, so, das ist ungefähr unser Verbrauch jetzt. Ich erhöhe mal den Abschlag an den Stromlieferanten, weil, ne? Habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist viel Geld. So. Stellt sich raus, das Auto hat einen alten Smart Diesel ersetzt. Also das ganz alte Modell, sprich, der hat über die 7 Jahre, 6 oder 7 Jahre, die wir den gehabt haben, einen Langzeitverbrauch von 3,7 Liter Diesel auf 100 Kilometer gehabt.
Nicht schlecht.
So, und das ist für so ein Auto schon nicht verkehrt. Also das Nachfolgemodell davon hat 5 genommen.
Puh.
Ja, also von 450 auf 451, also das 2000er Modell auf das, ich weiß nicht, wann der rausgekommen ist, 2004 oder so, der nahm dann 5 Liter wegen geschlossenem Partikelfilter. Unser hat noch einen offenen Filter gehabt. Ja, und das ist dann eben so der Anstieg, mit dem man da rechnen muss. So. Ja gut, dann habe ich das mal ausgerechnet. Noch nicht mal mit den jetzigen Spritpreisen, sondern mit denen vor irgendwann, keine Ahnung, wo der Diesel noch irgendwie so 1,40 gekostet hat. Stellt sich raus, wenn wir hier in der Garage laden, sind das runde 1 bis 2 Euro je nach Spritpreis pro 100 Kilometer, die wir einsparen.
Ja.
So, das Auto ist doppelt so groß, doppelt so komfortabel, hat 4 Sitzplätze, ja, und ja, ist einfach deutlich bequemer als der Smart, muss man einfach so sagen. Der Smart fuhr sich wie ein Go-Kart.
Ja.
Ja, so, ich weiß nicht, ob du da mal drin gesessen hast in so einem Auto, aber es ist schon...
Zum Glück noch nicht, nein.
Ja, also... Es ist schon sehenswert. So, ne? Also, okay. Und jetzt ist es so, beim jetzigen Dieselpreis, also wenn man so von ungefähr 2 Euro ausgeht pro Liter, dann kann ich mit dem Elektroauto jetzt ganz locker an eine Schnellladesäule fahren, kann 55 bis 60 Cent pro Kilowattstunde Strom bezahlen, ne, kann den schön voll machen und bezahle immer noch weniger als für den Diesel, also für den Smart jetzt. Jetzt mal von einem Auto, also von dem gleichen Auto als Benziner mal abgesehen, der sich irgendwie, keine Ahnung, 5,5 bis 6 Liter Sprit reintut. Allerdings Benzin, also hier Superbenzin. Das ist schon was anderes. Und da ist es nur ein Wirkungsgrad unter 1.
Ja.
Und ja, ich glaube, das macht das bei der Wärmepumpe noch mal interessanter. So. Und wenn jetzt die alte Klapperkiste wegkommt, das nächste Elektroauto hat dann auch eine Wärmepumpe als Heizung. Weil das ist so ein Effizienzkiller. Also wenn der vorgewärmt ist, geht's im Winter. Aber wenn man den dann mittags, wenn meine Frau dann mittags nach Hause fahren muss und der ist richtig kalt innen drin, da sieht man dann, wie die Verbrauchsanzeige so flop. Kann man dann richtig zugucken, wie die runtergeht. Weil der einfach über so ein Widerstandselement heizt und über eine Lüftung. Und das ist ja wie ein Heizlüfter. Das ist ja eine völlige Energieverschwendung. Und bei dem neuen wird's dann eine Wärmepumpe. Und die macht halt das Gleiche, was jetzt in dem mit, ich glaube, 4 kW passiert, macht die dann mit 800 Watt oder so. Also elektrischem. Ja, genau das, ne, wieder.
Ja.
Und das relativ unabhängig von der Umgebungsluft, weil die halt zusätzlich die Luft nimmt, die praktisch als Kühlluft aus dem Batteriepack kommt.
Mhm.
Also die Abluft aus dem Batteriepack nimmt praktisch die Wärmepumpe auf, um damit dann Dinge zu tun. Leider kann die nicht rückwärts. Das heißt, die kann die Batterie dann nicht konditionieren. Das würde nur mit einer Wasserkühlung funktionieren. Naja.
Das kommt auch irgendwann.
Ja, das ist ja schon auf dem Markt. Das ist nicht das Problem. Nur kann ich nicht bezahlen.
So.
Ja. Aber wir schweifen ab.
Genau.
Aber das tun wir eigentlich immer.
Das tun wir gerne.
Ja. Du hast gerade so erzählt, dass du Verbräuche und so Kram erfasst hast. Also so, ne, einfach jetzt mal die Ölheizung analysiert und Kram genau. Da drumherum gemacht und irgendwas. Das heißt, du hast auch ja so ein bisschen was Nerdkram da drumherum gebaut. Also sprich, irgendwelche Messwerte erfassen, Verbräuche, ja gut, Zelle ablesen. Aber so, ja, läuft da so ein bisschen Erfassungselektronik drumherum oder passiert das per Hand?
Also ich fange jetzt mal ganz vorne an.
Ja.
Das allererste war, ich habe im Homeoffice eine speicherprogrammierbare Steuerung hier stehen gehabt mit 2 Thermoelementkanälen dran.
Mhm.
Da habe ich mir gedacht, wenn die jetzt übers Wochenende da steht, machst du mal ein kleines Programm, das einfach die Kanäle nimmt und die mal auf dem Graph ausspuckt und guckt, was die Heizung so übers Wochenende treibt.
Mhm.
Das war der Anfang mit der Heizung und da habe ich festgestellt, wenn meine Heizung auf einer Vorlauftemperatur von 55 Grad läuft.
Also die Ölheizung jetzt.
Die Ölheizung, genau. Ja. Es geht noch um die Ölheizung.
Ja.
Dann geht mein normaler Heizkörper, läuft hoch auf 55 Grad und geht dann steil bergab ab nach unten und macht direkt wieder zu mit dem klassischen Thermostatregler dran. Mhm. Der macht dann so 3-4 Mal auf und dann heizt er wieder fast hoch bis 55 Grad.
Okay.
Und das macht er so, naja, ungefähr im Stundentakt.
Mhm. Das heißt, der heizt hoch und fällt dann wieder runter, bis der Thermostat genau wieder aufmacht. Ja, okay, klar.
Genau. Und da hat der halt beim ersten Mal hochheizen 55 Grad und dann bleibt er halt so bei unter 40 Grad und nachher teilweise sogar bei unter 35 Grad Temperatur. Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Alle sagen mir immer, wenn die Temperatur zu niedrig ist, dann funktionieren deine Heizkörper nicht mehr. Und dann gucke ich mir die Heizkörper an und dann laufen die im Schnitt irgendwo bei 35 Grad. Mhm. Dann habe ich die Vorlauftemperatur einfach mal ganz frech auf 45 Grad runtergedreht. Mhm. Habe das wieder mitlaufen lassen und siehe da, es wird deutlich öfter das Regelventil aufgemacht.
Klar.
Aber es kommt nicht mehr über 35 Grad raus.
Also das heißt, die 35 Grad stellen sozusagen so eine Grenze dar, die ja dann trotzdem nicht überschritten wird.
Das ist bei uns im Kreis, im Heizungskreis ist das so, dass das bei 35 Grad ist da Schluss.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, sowas, ich habe jetzt die Temperatur um 10 Grad gesenkt und erschreckenderweise ist der Raum immer noch warm.
Hm.
Es ändert sich gar nichts, aber ich kann halt 10 Grad Vorlauftemperatur sparen.
Ja.
Wir haben dann wegen der vorhin schon mal erwähnten Luxusfunktion, 2 Personen duschen, Kinder in die Badewanne, das Wasser wird kalt, haben wir die Vorlauftemperatur auf 48 Grad gehoben. Mm. Sonst war bei der Ölheizung der Boiler nicht heiß genug, weil die Ölheizung kann nur eine Temperaturregelung. Mhm. Die kann das nicht trennen.
Mhm.
Und dementsprechend, bei unseren alten Heizkörpern bin ich jetzt guter Dinge, dass wir auch da weiter runterkommen.
Ja.
Das war so der Anfang. Danach wird's jetzt noch deutlich nerdiger. Wir haben einen Warmwasserkessel.
Ja.
Der hat im Speicherkreis einen Vorlauf und einen Rücklauf. Wir haben einen Warmwasserzirkulationskreis mit Vorlauf, Rücklauf.
Mhm.
Und wir haben einen Heizungskreis mit Vorlauf, Rücklauf. Das heißt, es gibt 6 Temperaturen, die ich erfassen könnte.
Mhm.
Ja, da bietet sich ja so ein Arduino mit 8 Kanälen eigentlich an.
Also mit den 8 AD-Wandlern.
Ja, okay. Mhm. Genau. Ist aber voll unpraktisch, weil ich habe jetzt NTC-Temperatursensoren genommen mit 10 Kilo Ohm Widerstand.
Ja.
Da muss ich die Schaltung ja 6 Mal aufbauen.
Ja, die kriegst du vor allen Dingen nicht vernünftig linearisiert. Das ist ja, du brauchst dann für jeden dieser Sensoren wieder eigene Operationsverstärker.
Doch, das funktioniert.
Geht das? Ja, okay.
Kann
man auch in Software machen, klar.
Kann man in der Software machen. Vor allem, da müssen wir die Kirche im Dorf lassen, um sich die Temperaturen mal anzugucken. Da ist mir doch egal, ob das jetzt auf 2 Grad stimmt. Wenn das wiederholgenau ist auf 0,5 Grad, ist mir das auch recht. Dann habe ich halt eine Abweichung von 2 Grad.
Ja, gut,
also mir geht es um die Wiederholgenauigkeit. So, dann habe ich mir gedacht, das kann man doch auch wunderbar mit einem Analog-Multiplexer machen. Hab mir dann einen Multiplexer besorgt.
Ja.
Was für einen? Keine Breakout-Board. Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß.
Also sowas wie ein 4067 oder was? Oder?
Genau, den habe ich jetzt rausgesucht als Beispiel für Leute, die da nicht wissen, was es ist.
Ja.
Wenn man den bei
wird wahrscheinlich eingibt, was anderes gewesen sein, weil die sind mittlerweile schwer zu kriegen, die Dinger.
Die kriegst du bei eBay noch nachgeschmissen.
Ja? Okay. Weil, die 4067?
Ja.
Weil gut, dann ist das wieder so, weil vor ein paar Jahren irgendwann habe ich mal keinen gekriegt, als ich...
Die was sind jetzt dann auf Arduino Breakout Boards direkt aufgelötet, dass du sie direkt mit Steckverbindern anschließen kannst.
Auch nicht schlecht.
Ja, ist praktisch. Ja,
ich bin muss ein Freund selber von, löten.
Ich bin ein Freund von Lötarbeiten. Genau. Hab mir so einen geschnappt, hab mir dann einen Standard Operationsverstärker noch geschnappt.
Mhm.
Der erste Kanal, ich bin ein Freund von Impedanzwandlung. Das heißt, dass egal, was mein Operationsverstärker hinten macht, der Temperatursensor vorne dran wird in keiner Weise irgendwie mit Strom belastet. Der muss nicht mehr leisten. Ja, genau.
Das darf der auch nicht.
Genau. Ja. Läuft alles, wie es sein soll.
Mhm.
Dann mache ich die zweite Stufe als Differenzverstärker, dass ich einfach ein Offset abziehe, um den Messbereich ein bisschen einzuschränken. Und dann verstärke ich das Ganze nachher wieder hoch, dass ich...
Ja, dass du halt auf die 2,5 Volt kommst, ne, von dem Wandler. Machst du das, hast du die Schaltung jetzt einmal gebaut hinter dem Multiplexer oder für jeden Sensor einzeln?
Die habe ich einmal hinter Multiplexer.
Deshalb der Multiplexer, ja gut, okay.
Genau.
Wenn du natürlich mit dem Widerstandssignal durch den Multiplexer vernünftig durchkommst, ist das ja eine super Sache.
Das hat funktioniert. Ich habe mir das ganz einfach gemacht. Ich habe einen 10 Kilo Umwiderstand genommen, den ich ausgemessen habe.
Ja.
Ich habe einen 5 Kilo Umwiderstand ausgemessen und ich habe einen 2 Kilo Umwiderstand ausgemessen
okay,
und habe
ja.
geguckt, ob die Werte nachher stimmen, wenn ich die vorne in den Multiplexer reinstecke.
Ja.
Und ich habe eine Auflösung tatsächlich produziert von einem halben Kelvin. Also
wow.
Das ist
ja.
für die Anwendung jenseits von Gut und Böse.
Auf jeden Fall.
Ja, und vor allem, da ich jetzt nur einen Analogeingang belegt habe, habe ich mir dann statt einem normalen Arduino so einen Arduino Explorer geholt mit WLAN direkt drauf und der Option, das in eine SQL-Datenbank zu schreiben. Weil ich habe hier so einen kleinen Odroid U3 Einzelplatinenrechner, sowas wie ein Raspberry Pi laufen. Da läuft mein persönliches Wiki drauf und meine SQL-Datenbank jetzt.
Ja, schön, ja.
Und da werden die Daten gelockt. Wohlgemerkt, ich schränke das Ganze ein. Es werden erst Temperaturänderungen erfasst, die größer sind als ein halbes Kelvin.
Ja gut, aber damit kann man leben, glaube ich. Das System ist träge genug.
Das ist wichtig. Und ich messe nur alle 90 Sekunden. Weil
aber
wenn man jede Sekunde...
Ja, aber auch das ist aufgrund der Trägheit, glaube ich, nicht problematisch.
Das ist sogar eigentlich noch viel zu viel.
Ja, wollte ich sagen.
Aber ich habe jetzt ein halbes Jahr Messdaten in meiner Datenbank drin und es sind gerade mal 20 Megabyte.
Oh.
Also,
alles super.
Passt. Da möchte ich auch jedem sagen, überlegt euch das, wenn ihr so eine Temperatur erfasst, wie schnell ihr die erfassen könnt. Einmal, klar, die Wandlergeschwindigkeit von eurem AD-Wandler spielt eine Rolle. Die Reaktionszeit von eurem Operationsverstärker, der soll sich ordentlich einschwingen können, wenn er was gemacht hat, wenn ihr den Kanal umgeschaltet habt. Klar, ihr könnt das Teil hochpimpen, bis ihr im Millisekundentakt eure Temperaturen messen könnt und habt dann 1000 Messwerte pro Sekunde.
Ja, klar.
Das braucht ihr nicht. Wir reden hier über einen trägen Wasserkreis.
Ja, deswegen, also ich sag mal, alle 90 Sekunden ist schon hochauflösend.
Ja, definitiv. Ja. Also wahrscheinlich würde alle 2 Minuten oder 3, 4, 5 Minuten auch reichen. Ah, wichtig ist auch, ich habe die Daten in der SQL-Datenbank. Das ist bei mir eine Integer-Variable. Das ist keine Fließkommazahl.
Ja.
Fließkommazahlen sind sehr groß.
Ja.
Integer-Variablen sind verhältnismäßig klein.
Ja, und mehr brauchst du eigentlich auch nicht.
Genau. Das ist der Wertebereich von, ich glaube, plus minus bis 4096.
Reicht. Moment, 16.000 irgendwas.
Also ja,
wenn du 16-Bit-Integer hast.
Warte mal, ich kann sie ja gerade mal aufmachen.
Also müsste 16.384, glaube ich, sein. Boah, ich kann diese Werte noch auswendig, das ist ja furchtbar.
Ich weiß, dass es 32.768 ist.
Ja, ja, genau.
Nichts Größere.
Ja.
So.
Also ich meine, es wären 16-Bit.
Genau, ich habe mich halt für eine relativ kleine Integer-Größe entschieden, einfach weil...
Ja gut, du brauchst nicht mehr.
Braucht nicht so viel Daten.
Nö.
Und meine Datenbank
du würdest ja im Prinzip sogar mit 8-Bit auskommen.
Das sind 256?
Ja, dann ist es ein Byte.
Ja.
Kommst du ja mit aus.
Da würde ich mit auskommen, wenn ich auf 1 Grad genau auflöse. Ja, aber ich habe ja eine Auflösung vom 0,5 Grad. Weil ich will auch noch negativ erfassen. Ich glaube, mein Wiki-Server ist abgestürzt. Das kommt manchmal auch vor.
Ja.
Genau. Aber da schweifen wir schon wieder ab. Ja. Genau, das ist der eine Teil vom Nerdkram. Und Stromverbrauchsmessung. Ich schreibe mir meine Daten vom Stromzähler einfach ab.
Ja, ich habe jetzt vor der Wärmepumpe einen Zwischenzähler, weil ich einfach wissen will, auch was die im Ruhezustand verbraucht und vor allen Dingen auch, wo das Maximum liegt. Weil ich da später nochmal ran will. Wir haben auf dem Anbau hier und auf dem Vordach an der Terrasse haben wir noch Platz für Photovoltaik-Panel. Und da überlege ich halt die gleiche Anlage, die in der Garage ist, nochmal in einer etwas anderen Form reinzubauen.
Ah, sehr schön.
Dass man da zumindest einen Teil der Energie halt selbst erzeugen kann. Allerdings auch wieder ohne Netzverbindung. Sprich dann wahrscheinlich über einen Hybridwechselrichter, dass also der Hybridwechselrichter und Hochvoltbatterie, dass man dann praktisch von da aus dann entweder mit dem Netzstrom oder mit dem Sonnenstrom fahren kann. Aber da bin ich noch in der Planung, da muss ich mal gucken.
Ja gut, ich habe mir eine Photovoltaikanlage einfach gekauft und lass mir die aufs Dach bauen, weil 60 Grad Dachneigung war mir zu steil.
Nee. Bei uns ist alles Flachdach, deswegen habe ich da gewisse Vorteile, was das angeht.
Ich hätte es selbst gemacht, wenn ich keinen gefunden hätte, aber wir haben dann eine Solarfirma gefunden, die sogar liefern kann.
Wow.
Ja, muss man ja
Wow.
momentan auch drauf Wert legen.
Ja.
Und ja, ich lasse das jetzt einfach machen. Komplett mit Netzeinspeisung und allem, was dazugehört. Speicherbatterie. Und das lohnt sich halt mit Wärmepumpe dann richtig.
Also ich habe hier gerade eine Rückmeldung bekommen. Ich habe da mal nachgefragt wegen der Wassertemperaturen für den Legionellen, also für diese Legionellengeschichte. Da kommt jetzt die Aussage, Hygienespeicher auf der einen Seite, ansonsten einmal am Tag über 60 Grad
Okay.
hochheizen. Soll wohl ausreichen. Also das ist jemand, der jetzt praktisch seit dem Frühjahr eine Solarthermieanlage zusätzlich zu dem Warmwasserkessel drin hat. Und die steuert das wohl so, dass der einmal am Tag entweder über die Heizung oder eben über die Solarthermie-Panel über 60 Grad geht in dem Wasserspeicher.
Das ist sehr interessant, weil sowohl die Ölheizung als auch die Wärmepumpe haben als Legionellenprogramm einmal pro Woche über 70 Grad.
Ja gut, das ist ja, aber das kann sein, weil einmal pro Woche brauchst du dann wahrscheinlich mehr Temperatur, um den Rest abzutöten. Wenn du
Das kann
das jeden
sein.
Tag machst, ist es wahrscheinlich, reicht wahrscheinlich eine geringere Temperatur, weil sich da eben dann weniger ausbreiten kann. Oder so, wie auch immer.
Genau. Zurück zu den nerdigen Sachen außenrum. Man findet im Internet ganz viele Informationen zum Thema Heizen und Strombedarf und Ölbedarf und was weiß ich, womit man fast nichts anfangen kann.
Ja, habe ich auch schon festgestellt. Ja.
Ich habe viele, viele Dokumente gewälzt, auch vom Bund und vom NABU und wer sich da alles mit beschäftigt mit Heizen und habe mir tatsächlich mal rausgesucht und Gedanken darüber gemacht, wo geht eigentlich meine Heizenergie hin? Und erschreckenderweise geht ungefähr ein Drittel von meiner Heizenergie in meinen Warmwasserverbrauch.
Oh, das ist eine Menge.
Das ist eine richtige Menge, gell?
Ja, wie viel Warmwasser verbraucht ihr ungefähr pro Tag?
Das ist gar nicht viel, aber der Speicher muss warm gehalten werden und wir haben eine
Ja.
Zirkulationsleitung drin,
Ja.
heizen also quasi mit Warmwasser und wir sind, jetzt lass mich überlegen, wir machen, ich habe eine Wasserentkalkungsanlage im Keller, die fährt ungefähr alle 6 Tage, regeneriert die für 2,4 Kubikmeter. Also wir verbrauchen etwa 400 Liter am Tag. Im zwei Erwachsene, zwei Kinder-Personen-Haushalt.
Ja, ich kann das jetzt gar nicht auf den Tag runterbrechen. Wir verbrauchen ungefähr 8 Kubikmeter pro Monat, inklusive Waschen und Spülen, also Spülmaschine, Waschmaschine und so weiter.
Ja, genau. Das hängt bei uns auch mit dran.
Aber ich bin jetzt zu faul, das zu rechnen.
Genau. Aber wenn man sich das überlegt, ein Drittel von der Heizenergie geht tatsächlich in dein Warmwasser rein und das lässt du gerade wieder in den Abfluss runterlaufen. Da ist auch, wenn man sagt, ja, ich kann meine Heizung vielleicht nicht mit einer Wärmepumpe betreiben, aber fürs Warmwasser
Reicht das
ein
immer?
Drittel sparen ist auf jeden Fall eine Menge.
Auf
Also
jeden Fall, klar.
wir haben einen Ölverbrauch von 3000 Litern im Jahr. Wenn wir davon ein Drittel sparen, sind das 1000 Liter. Das sind momentan 1500 Euro. Das finde ich ist eine
Ist
Menge
schon eine
Geld.
Menge Geld, ja, das stimmt. Ja.
Und wenn man sich dann sagt, ach, dann baue ich mir so eine kleine Wärmepumpe selber ein. In dem Fall dann halt, wenn man so eine ganz kleine hat. Es gibt so kleine Wohnwagen-Wärmepumpen, die schaffen irgendwie nur 40 Grad fürs Warmwasser. Wenn man sagt, das reicht mir, da macht man sich noch einen Elektroboiler dazu, der das einmal am Tag auf 60 Grad aufheizt. Idealerweise morgens vorm Duschen. Dann kann man nämlich das Legionellenprogramm noch nehmen, um das
Um das
Duschwasser
Duschwasser
zu.
noch zu nutzen, genau.
Genau.
Ja.
Um einfach da noch was zu machen. Genau, und dann habe ich mir so Sonnenstunden noch rausgesucht. Das kommt auch nachher in das Dokument rein, das du ja hast. Da steht es auch drin.
Ja.
Ich habe auch ausgerechnet, wie viel Heizleistung man pro Monat etwa braucht. Da habe ich eine unglaublich unübersichtliche Datei gefunden von einer Solarfirma,
Ja.
die das aufgeschrieben hatte und hatte das nur mit Heizverbrauch pro Monat im Vergleich gegen Solar und dann nur die Ersparnis drin. Und dann musste man die Ersparnis wieder rausrechnen mit der Solarleistung. Oh,
Oh
furchtbar
mein
kompliziert,
Gott,
aber
ja klar.
es kamen schöne Zahlen bei raus.
Ja, das ist doch nett.
Und wenn man die sich anguckt, kann man sagen, ja, Das sieht auch plausibel aus.
Kann man mit umgehen, ja, ja. Ja, das war ja das, was ich meinte. Also da muss ja irgendwie, ne, die Ersparnis muss ja irgendwie da reinkommen. Und ich habe jetzt auch schon gesehen, es gibt Warmwasserboiler, also so Warmwasserbereiter, also die praktisch, ja, ich sag mal, wie früher, so ein, weiß ich nicht, so ein 50 oder 80 Liter Boiler, ne, wo man dann entweder, der entweder mit Gas oder mit Strom oder was auch immer befeuert wird, den gibt es mittlerweile so, dass da eine Wärmepumpe drin hängt in dem Ding.
So, interessant.
Ja, das heißt, wenn man so ein Teil irgendwo, was weiß ich, in den Keller oder so hängt oder möglicherweise so, dass die Zuluft-Abluft von draußen kommt, dann nimmt dieses Ding irgendwie 250 Watt elektrische Leistung und macht daraus dann eben entsprechend diese 80 Liter Wasser warm. So, das dauert zwar eine Weile, aber ich sag mal, wann wird das Wasser abgerufen? Das passiert einmal morgens und einmal abends in größeren Mengen möglicherweise. So, bei uns ist es jedenfalls so, bei uns ist morgens, ne, wenn, ich sag mal, wenn die Frühschicht duscht und abends nochmal, wenn die Spätschicht nach Hause kommt,
ja,
ne, dann läuft die Dusche nochmal. So, aber wenn ich mir das überlege, wenn ich so ein Ding da hinhänge, ja, denn 250 Watt, dafür brauche ich, ja, mit ein bisschen Überschuss, wenn ich das geschickt anstelle, müsste ich mir dafür ungefähr ein Kilowatt Peak aufs Dach packen. Dann hätte ich die übers Jahr gerechnet raus.
Ja.
So. Erledigt. Ja, genauso wie mit der Wärmepumpe auch. Da muss es ein bisschen mehr sein und das kann ich auch nur im Sommer wirklich gut realisieren. Ja gut, der Rest geht dann ins Auto. Oder in die Autos. Denn das ist ja mein Vorteil jetzt. Ich habe keinen Überschuss mehr an PV-Energie. Ja, ich muss nicht einspeisen. Ja, ich habe nicht mal eine Netzverbindung. Ganz einfach deswegen, weil ich da so viel Kapazität in den Fahrzeugen habe, dass ich da nie, also da wird es keinen Überschuss mehr geben oder keinen nennenswerten Überschuss mehr geben, den ich irgendwohin einspeisen könnte oder müsste. Und das war ja das eigentlich erklärte Ziel an der Stelle. Aber das mit diesen Dingern, das fand ich echt super praktisch. Also das steht auch schon auf der Merkliste für eine eventuelle nochmal eine Sanierung im Haus. Also das wird echt spannend dann.
Ja, wobei ich mich ehrlich gesagt immer frage, wir haben jetzt hier eine Wärmepumpe, die uns unseren gesamten Heißwasserkreis innerhalb von 30 Minuten auf Nenntemperatur aufheizt.
Ja, klar.
Das sind 200 Liter Wasser plus alles, was an Speicherkapazität außenrum ist, plus unsere alte Ölheizung, die mit aufgeheizt wird. Ganz doofe Frage, warum brauche ich eigentlich einen Heißwasserspeicher? Könnte ich nicht einfach mein Brauchwasser durch meine Wärmepumpe durchjagen?
Ja, ich weiß nicht, ob das schnell genug geht.
Wenn ich eine Zirkulationsleitung habe.
Ja gut, dann könntest du, ja, könnte sein. Kommt auf die Leistung an, weil du hast ja, das Ding, wenn du das machen willst, brauchst du, ja, ich sag
schnell
mal.
Schnell viel Leistung.
Ja, du brauchst dann, ich sag mal, effizient geregelt 18 kW. Mhm. Also 18, also das ist so das Minimum, was ein Durchlauferhitzer irgendwie an eine Dusche anschließt, damit da irgendwas Sinnvolles passiert.
Ah, okay.
So, na, das heißt also, wenn du sagst, okay, 18 oder 21 kW Durchlauferhitzer, das ist das, was du mit 3x32 Ampere absicherst und was dann das Wasser praktisch im Durchfluss warm macht. So, das hängt jetzt von noch mehr Faktoren ab, weil Durchlauferhitzer ist nicht Durchlauferhitzer und in der Wärmepumpe sieht das Ganze wieder anders aus, weil die Starttemperaturen viel niedriger sind. Aber ich sag mal, unser Durchlauferhitzer, das ist so ein Elektronikteil, das kann, glaube ich, bis, keine Ahnung, 65 Grad oder so. Das ist so ein Monster. So, der hat 21 kW. So, und der steht auf minus, 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 weil so hohe Temperaturen brauchen wir gar nicht. Hat aber den Vorteil, dass der auch nur die entsprechende Energie da reinbläst. Also der macht nicht nur Vollgas, wie das früher war, sondern der kann halt die Energie, die da reingeht, auch irgendwie regeln. Frag mich nicht, wie das funktioniert, aber es funktioniert irgendwie.
Das so. Kann ich dir sagen. Das wird eine Pulsweitenmodulation sein. Das heißt, ja. Der heizt mit 21 kW seinen Heizstab auf und dann schaltet er sich halt für mehrere Sekunden ab, bis der Heizstab wieder so weit runtergekühlt ist.
Ja, aber dann würde die Wassertemperatur, ich weiß nicht, ob die Wassertemperatur dann gleich bleibt. Also da wird sicherlich irgendwas anderes noch, also irgendwie möglicherweise ein Phasenanschnitt oder Abschnitt oder sowas, irgendwas wird da an feingranularer Regelung drin sein müssen.
Na gut, wir können die Regelung ja einfach, wenn wir vom Sekundenbereich auf den Millisekundenbereich runterbrechen, einfach nur im Zyklus von unseren 50 Hertz an- und ausschalten.
Ja, klar.
Kannst du ja auch schon ziemlich feingranular.
Ja.
Da hättest du auf die
gut,
Sekunde gerechnet 20 Schaltstufen.
Ja gut, du hast wenn da braucht ja nur ein Leistungsbauteil drin sein und ein Nulldurchjungsdetektor, dann hast du ja schon kein Problem damit.
Das ist ein Halbleiterrelais.
Ja, meine ich ja. Dass du,
ja. Ne,
irgendwas hast du ja da drin und dann, ja gut, du willst das nicht mechanisch schalten.
Genau, aber
also nicht wie bei den anderen hydraulischen, bei den alten hydraulischen Durchlauferhitzern, da hast du das ja mechanisch geschaltet. Wasserdurchfluss hat ja praktisch nur einen Schütz abgeworfen und das knallt schon heftig und du hast halt immer Vollgas. Ne? Das ist also, bei meiner Oma war das immer so, da mussten wir immer, damit genug Wasser fließt, den Hebel ganz nach links, also ganz auf warm Wasser. So, und dann voll aufreißen, weil sonst wirst du gekocht. Also, ja, sehr effizient, also klar.
Da kam der Strom auch einfach aus der Steckdose damals.
Da kam der Strom einfach aus der Steckdose, ja.
Ja.
Das ist halt so ein Ding, das willst du halt auch irgendwie nicht. Aber dafür fand ich diese Wasserboiler schon echt extrem interessant. So, und ich sag mal, du könntest ja jetzt auch den Wasserspeicher auf wesentlich weniger reduzieren im Zweifelsfall. Also du könntest ja sehen, da sind jetzt 200 Liter drin. Wahrscheinlich würden 50 oder 80 locker ausreichen.
Ja, der ist jetzt aber erst 2 Jahre alt.
Ach so. Ja gut, dann, dann würde ich jetzt die Brutalmethode machen, wie man das bei den alten Toilettenspülkästen gemacht hat. Steine reinschmeißen. Entschuldigung. Ja. Aber eben saubere Steine.
Nee, ich glaube, da muss ich ihn eher aufschrauben und das Rohr ein bisschen zusammenpressen.
Oder so, ja. Oder das. Ach, so ein Röhrending, oder was?
Ich gehe davon aus, dass da ein Rohr drin ist, ja.
Ja, weil, ja, gut, okay. Ja. Aber es ist natürlich doch schon eine Menge Energie, die dann da durchgeht, wenn du das ganze Geraffel erstmal warm machen musst, ne? Wenn du das aufheizen musst und, ja.
Ich habe auch den Plan, also ich werde mir auch, wie gesagt, unsere Photovoltaikanlage wird gerade installiert. Wenn die fertig installiert ist, werde ich unseren Sicherungsschrank noch ein bisschen umbauen und werde mir auch noch bessere Stromzähler kaufen für die Wärmepumpe, dass ich da die Daten irgendwie aufnehmen kann.
Ja, da gibt es ja so ganz hübsche Dinger, die bei den PV-Anlagen mittlerweile verbaut werden, die direkt an der Einspeisung zählen und dann den Wechselrichter so regeln können, also wenn du jetzt voraussetzt, du hast eine Netzkopplung und speist ein, dass du den Wechselrichter so steuern kannst, dass der praktisch dann, also dass die Einspeiseleistung nach Möglichkeit gegen Null gefahren wird. Also der misst, was verbraucht wird, der misst, was aus der PV rauskommt und regelt das dann, also steuert das dann gegen Null.
Genau.
Das heißt, kann dass du das maximal selbst verbrauchst.
Ja. Das kann der, aber dann habe ich ja den Gesamtverbrauch. Ich will aber sehen, was die Wärmepumpe genau braucht.
Ja gut, aber dafür brauchst du dann Zwischenzähler.
Genau, da mache ich mir einen Zwischenzähler rein. Die Daten muss ich dann auch sehr feingranular aufnehmen und dann noch eine Außentemperaturerfassung dran machen. Und dann kann ich mir ausrechnen, was für eine thermische Last mein Haus hat.
Ja gut, okay.
Die Daten, die braucht wahrscheinlich kein Mensch für irgendwas.
Egal.
Aber ich habe sie dann.
Ja, das ist genauso, wie ich hier rumgefrickelt habe, um aus dem Laderegler von der PV die Daten per Modbus rauszu operieren. Ich brauche die eigentlich nicht, weil es gibt genügend Geräte drumherum, die mir das im Prinzip auch liefern könnten. Aber da habe ich sie alle auf einem Haufen.
Ja.
Ja, dann kann ich genau sehen, was in dem Akku passiert, was da reingeht, was da rausgeht, wie die Spannungslage ist. Ich kann sehen, wenn der Wechselrichter anspringt, ne, einfach bedingt durch den Spannungseinbruch an den Batterien. Ich kann alles erfassen. So, und das Gleiche passiert jetzt noch, da bin ich gerade dran, das zu bauen, passiert jetzt noch mit den Battery Management Systemen, die auf den Akkus sind. Denn die gehen im Moment nur per Bluetooth und damit kann ich nichts anfangen. So, das heißt, an die Schnittstelle kommt dann ein UART, beziehungsweise zwei UARTs an jeweils einem ESP8266 und die werden dann ins System integriert und da sehe ich auch alles. Einzelzellspannung, Abschaltung, Einschaltung, Konfiguration und so weiter.
ich wollte gerade schon sagen, die meisten Bluetooth-Schnittstellen arbeiten doch eigentlich mit einer alten RS-232-Schnittstelle, wenn man ehrlich ist.
Nein, es ist sogar RS-232 TTL. Ja. Auf 3,3 Volt. Ja, alles doch gar kein Problem.
Genau.
Was man so braucht. Ja, das ist das Schöne dabei. Deswegen sind da ganz viele Sachen, die, wo man eben an Daten kommt. Auch die Daten aus dem Wechselrichter, aus dem dicken Victron. Da gibt es eine Software, die läuft auf dem Raspberry Pi. Und der liefert dann wiederum über was ich will. Über MQTT, über Modbus, über keine Ahnung was, liefert der halt Daten zurück, die ich dann aus dem Wechselrichter wieder ziehen kann. Mhm. Wobei ich die eigentlich auch nicht brauche, weil die kommen aus der Wallbox.
Ah, okay.
Also die Verbrauchsdaten und so weiter, das kommt alles aus der Wallbox. Also dem Wechselrichter muss ich nur sagen, der soll bei einer bestimmten Batteriespannung Alarm auslösen und wenn die nochmal ein Volt tiefer geht, soll er ausmachen.
Ja. Genau.
Schauen wir mal. Ja, das klingt doch alles sehr gut. Das heißt, ihr seid erstmal zufrieden damit und es funktioniert und ja.
Genau, also wir sind zufrieden damit und es funktioniert. Wir haben einen ganz großen Vorteil festgestellt und zwar vorher die Ölheizung hat halt relativ grob geheizt, nenne ich es mal, und dann halt ist die Temperatur über die nächste Stunde wieder abgesackt.
Ja.
In der Zeit, wir haben bei uns in den Bädern Fußbodenheizungen liegen, ist die Fußbodenheizung kalt geworden.
Oh.
Weil die Ölheizung hat dann auch die Umwälzpumpe von der Heizung nicht mehr bedient.
Mm.
Die läuft jetzt momentan durch mit der Wärmepumpe. Und vor allem, die Ölheizung hat halt, grob gesagt, einmal die Stunde hochgeheizt und dann ist wieder kalt geworden.
Mm.
Die Wärmepumpe springt dreimal pro Stunde etwa an.
Ah, okay. Das heißt, dass das da kalt wird, passiert dann nicht mehr.
Nee, wir haben jetzt die ganze Zeit im Bad warmen Fußboden.
Denn das ist gut zu wissen, denn wir haben ja unten bei uns auch die Fußbodenheizung.
Mhm.
Und da ist es so, dass die, also bei der Gasheizung ist das kein Problem, die springt auch alle Nase lang an. Das ist also nicht das Ding, die regelt auch ziemlich kurzzeitig, auch weil kein Wasserkessel, also kein Warmwasserkessel dranhängt. Aber da ist jetzt natürlich ein System verbaut, das die Temperatur der Fußbodenheizung begrenzt. Das heißt, da ist ein Bypass, der in das normale Heizungssystem arbeitet, wo ja die Vorlauftemperatur höher ist. Also die hat eine eigene Pumpe.
Okay.
Und das ist sehr praktisch. Also das ist eine sehr gute Geschichte, weil dadurch hast du dieses Problem, dass die Pumpe, also dass die Heizung, die Fußbodenheizung kalt wird, das hast du dann nicht. Die Heizkörper kühlen ab, ja, aber die Fußbodenheizung, die Pumpe bleibt einfach dann an und liefert praktisch die Restenergie. Also die Pumpe geht, lass mal überlegen, wie habe ich das gemacht, die geht 2 Stunden, glaube ich. Also wenn die Heizung in die Nachtabsenkung geht oder wenn die ausgeht, 2 Stunden später geht die Pumpe für die Fußbodenheizung aus. Solange kann ich die Restenergie noch nutzen. Ne? Weil dann kommt der Rest aus dem Heizkreislauf, der Rest aus dem Heizkessel selbst. Das geht alles in die Fußbodenheizung und sobald, also die erreicht diese 30 Grad Abschalttemperatur erst so rund 1,5 Stunden, nachdem die Heizung ausgegangen ist.
Ne? Okay.
Also das finde ich schon sehr, sehr angenehm.
Ja, das glaube ich. Was es noch gibt, wir hören immer wieder von Leuten, oh, Wärmepumpen sind ja so furchtbar laut.
Mhm.
Ich habe von vornherein Gummipuffer unter meine Wärmepumpe geplant.
Mhm. Ist ja mittlerweile also, Standard auch, habe ich gelernt. So.
Ah, ich habe jetzt mal drauf geachtet, bei uns hier werden viele Heizungswärmepumpen ohne Gummipuffer verbaut.
Das heißt, die schrauben die einfach auf den Betonsockel.
Die schrauben die einfach auf den Betonsockel drauf.
Ja gut, kann man machen. Ja.
Ja. Also ich habe Gummipuffer drunter gemacht. Wir haben normale Fenster, die hörst du fast nicht. Also wenn die Spülmaschine brummt, ist die lauter.
Hm. Ist bei uns auch so.
Ja.
Also wir haben 2 so dicke Gummipröppel da drunter. Also die steht da einfach nur drauf. Die ist nicht, also die ist auf diesen Gummidingern verschraubt, aber die ist im Boden nicht befestigt. Also nicht verschraubt oder sowas, sondern die steht da einfach nur. Gut, sie steht jetzt natürlich auf dem Boden, auf der Terrasse, also die ist jetzt nicht irgendwo, am Dach müsste man sie sicherlich auch festschrauben, aber die steht da einfach nur rum und das sind 2 so, ich schätze mal so 80 mm Gummipuffer und da sind so Schienen eingelassen, ja, 80 mm müssten das sein. Also das ist schon recht hoch, so.
Ja,
aber klar, das ist ja eine Vibration, die du nicht im Haus haben willst.
Genau.
Aber das heißt, wenn bei euch die Fenster zu sind, ist die praktisch nicht mehr zu hören.
Genau, da hörst du gar nichts mehr von.
Also der einzige Raum, wo ich unsere Pumpe witzigerweise höre, ist hier, wo ich gerade sitze. Mhm. Also in dem einzigen Raum, der akustisch irgendwie empfindlich ist, weil, ne, Audiokram und so. Das hängt aber auch nur damit zusammen, dass ich hier praktisch direkt neben der Kellertreppe sitze und direkt auf der anderen Seite von der Kellertreppe steht die Wärmepumpe. Und wenn die angeht, die höre ich halt. Ja gut, aber selbst, ne, ich habe jetzt letztlich noch Texte eingelesen und da ist sie zwischendurch angesprungen. Das hat man auf der Aufnahme nicht gehört. Von daher.
Ja gut.
Also einigermaßen vernünftige Mikrofone, dann passiert da nichts. Also das ist schon okay.
Und das ist ja auch oft so, ich sag mal, ja, hörst du deine Wärmepumpe nicht? Also wenn ich jetzt drauf achte, höre ich sie, aber so im Alltag achte Nö. Ich da nicht drauf, dann höre ich sie auch nicht.
Nö, warum? Dann, also die, ja. Ich sag mal so, die, wenn die Gasheizung anspringt, höre ich das mehr als die Wärmepumpe.
Ja, das glaube ich dir.
Die ballert schon ganz schön vor sich hin. Hm. Wie gesagt, alter Kessel, alte Heizung, altes System und wenn die feuert, das ist schon ordentlich. Also da, ja.
Genau. Jetzt komme ich noch zu den, ich nenne es mal Nachteile. Mhm. Klar, hatte ich ja schon mal gesagt, die eine Heizungspumpe ist einfach so alt, dass die ausgetauscht werden muss.
Ja gut, klar, okay.
Man lernt dazu. Das zweite ist, unsere Ölheizung ist ein Wärmespeicher, da muss ein Bypass davor. Und jetzt kommt tatsächlich ein Nachteil der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe hat, wenn es kalt ist, das Problem, die misst die Temperatur, die an Wassereinlauftemperatur kommt. Mhm. Wenn das zu kalt ist, funktioniert der Prozess nicht und sie schaltet mit einem Schlag mich tot Fehler ab. Ich bin da draus nicht schlau geworden aus dem Fehlertext und im Handbuch steht dazu nichts drin.
Okay, ja, wie immer.
Ich habe das Internet befragt, genau.
Ja.
Und das Ergebnis ist einfach, das Ding ist so kalt, dass wenn der das Kaltwasser in den Prozess reinspeist, würde irgendwie das gesamte System zusammenbrechen und die Temperaturverteilung nicht mehr stimmen.
Okay, krass.
Bei meiner Wärmepumpe, die kommt dann nicht mehr raus, da muss die Sicherung rausmachen. Mhm. Aber ja, wir heizen jetzt nachts noch mal eine Dreiviertelstunde um 11 Uhr nach, dass es halt morgens nicht passiert. Mhm.
Ja genau. Gut, kommt halt auch drauf an, wie kalt das Wasser dann ist oder wird.
Ja.
Und bei welcher Temperatur das passiert, ne? Das ist ja auch so.
Genau. Wobei ich sagen muss, ich habe da jetzt keine Schmerzen, nachts noch mal eine Stunde das Ding brummen zu lassen.
Nö,
klar. Da es eh keiner hört, ist es egal.
Ja, klar. Ja gut, das wäre bei uns anders, aber im Endeffekt, wir haben das Problem eigentlich hier nie gehabt, weil die Heizung ist grundsätzlich, also praktisch grundsätzlich nachts aus und auch bei der Gasheizung, die ist komplett aus.
Ist bei uns auch so.
Weil eigentlich gibt es dafür auch keine Verwendung. Die springt morgens früh genug wieder an, dass es in den entsprechenden Räumen warm wird und dass die Fußbodenheizung einen Moment länger braucht. Ja, mein Gott, ist halt so. Muss man auch mitleben. Aber die ist auch, dadurch, dass da relativ wenig Masse ist, also die Estrichschicht ist ziemlich dünn, springt die auch schneller an als, ich sag mal, eine standardmäßig montierte Fußbodenheizung. Ne? Das ist ja auch mal so ein Ding. Da erschrecken sich die Leute bei uns immer. Ja, kannst du nicht machen, musst du durchlaufen lassen. Ja, ich sag, muss ich nicht. Da sind irgendwie nur 80 Millimeter Zeug drüber oder noch weniger, ich weiß es gar nicht. Also ist so ein Dünnschicht-Zeugs, weil nicht genug Platz war. Ja, das ist halt, das Haus ist saniert worden. Da war vorher ein Holzboden drin, also praktisch so eine Art Betondecke. Da drüber Balken, da drüber eine Lattung und da lagen halt
die alten Dielen drauf.
So, das ist alles rausgerissen worden und dann ist da eine Betonschicht draufgekommen, eine dünne. Die musste da drauf, weil das da drunter, das war nur noch ein Sieb und etwas instabil. Darauf kam
nicht tragfähiger Boden.
Genau, darauf kam dann die Dämmung und die Fußbodenheizung und darauf dann nochmal eine Schicht, also wie man das so macht, ne, Estrich drüber und so. Und die ist relativ dünn. Deswegen heizt die auch recht schnell durch, kühlt aber leider auch schneller aus. Also das heißt, du hast wirklich nach anderthalb bis zwei Stunden ist der Kreislauf halt einfach kalt. So. Egal, ob die Pumpe läuft oder nicht. Ne?
Das hört sich ähnlich an wie bei uns. Wir haben so ein System, das ist, ich nenne es mal so eine Plastikmatte, wo das Rohr reingefummelt wurde. Mhm. Das ist nur vergossen und dann kommen direkt die Fliesen drauf. Und das hat halt gerade hier, wo ich jetzt neben dem Bad sitze im Anbau, war vorher von unten auch nicht gedämmt. Mhm. Ja, sobald die Heizung aus war, war der Boden kalt. Aber umgekehrt, wenn der Boden schnell warm ist, ist da auch wenig Speicherkapazität, die ich aufheizen muss. Das ist auch wieder energieeffizient.
Ja,
also, es hat alles Vor- und Nachteile.
Ja. Ja, das ist das Ding, ne? Das muss man eben, da muss man sich dann eben überlegen, wie man da am besten vorgeht und welche Möglichkeiten es gibt.
Aber das ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, da kann ich es in Anführungszeichen bei den Heizungsbauern verstehen, wenn man sagt, wir bauen keine Wärmepumpe in einen Altbau ein. Man muss sich darüber im Klaren sein, wenn ich mir sowas selber ausdenke. Ja, man kann da schöne Rechnungen anstellen. Wir kennen uns mit den Heizungsrohren, glaube ich, nicht so gut aus. Ich weiß gar nicht, ob sich überhaupt irgendjemand mit Heizungsrohren in der Form beschäftigt hat oder ob die einfach nur, das haben wir schon immer so gebaut, das wollen wir auch weiterhin so bauen.
Ja, ich glaube schon, dass es da Leute gibt, die sich damit irgendwie mal näher befasst haben oder so. Also ich bin's nicht.
Ja, ich habe jetzt auch eigentlich von den Heizungsbauern gesprochen, weil da habe ich auch ganz oft das Gefühl, oder auch in großen Firmen, das haben wir schon immer so gemacht.
Ja klar, das machen wir auch so weiter.
Genau, das machen wir auch so weiter.
Ja.
Wenn man irgendwie versucht, neue Wege zu gehen mit so einer Wärmepumpe oder irgendwie im gerade Wärmepumpe im Altbau, wo vielleicht auch Energieausweis, ja, auch interessiert sowieso keinen. Da kann es halt sein, wenn man sowas baut, dass man da vor ganz neue Phänomene trifft.
Auf jeden Fall,
also, ja. Da muss man sich vorher im Klaren drüber sein. Da muss man halt auch ein bisschen experimentierfreudig sein, denke ich, und sagen, ah ja, wenn das jetzt nicht auf Anhieb funktioniert, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen und einen Kopf in den Sand stecken, sondern da muss man sich dann halt auch mal dran setzen und sagen, oh gut, hat jetzt nicht auf Anhieb geklappt, kriegen wir trotzdem irgendwie hin.
Ja gut, das ist aber doch auch das normale Vorgehen, also bei mir zumindest. Wenn ich irgendwo sehe, okay, irgendwas funktioniert nicht, ja gut, dann muss ich es halt nochmal anders probieren. Aber das ist eben das, was ein Heizungsbauer nicht macht oder nicht machen kann auch. Ja, das ist halt so, der kann das nicht und der will das auch nicht, weil das einfach viel zu viel Kosten und Arbeitskraft kostet. Wenn der jetzt da anfängt rumzuexperimentieren, das werden die nicht tun. Aber das ist ja auch legitim, ist ja auch und auch logisch irgendwie, denn wie willst du das sonst irgendwie noch darstellen?
Auf der einen Seite ist es natürlich legitim und logisch für den einzelnen Heizungsbauer. Auf der anderen Seite reden ja alle immer groß von der Energiewende und wir brauchen so und so viel Millionen Wärmepumpen. Ja. Irgendeiner muss es irgendwann mal anpacken.
Ja, ja, klar. Aber genau das ist das Ding. Wer packt es an und was kostet das, das anzupacken? Denn im Moment liegen die Kosten für jemand packt das an eben bei dem Einzelnen. Und das ist keine konzertierte Entwicklung, sondern es ist einfach nur ein Ding, ja, irgendjemand muss halt einfach die Kohle in die Hand nehmen und sagen, okay, wir entwickeln das jetzt. Wir entwickeln jetzt Anlagen, die genau in diesen Fall reinpassen. Denn das ist ja genau das, was du letztendlich gemacht hast. Du hast gesagt, okay, jetzt auch ein bisschen auf blauen Dunst vielleicht, aber du hast gesagt, okay, wir probieren es einfach und gucken, was passiert, wenn ich das so da einbaue und welche, ne, welche Auswirkungen hat das. Und genau das Gleiche wird hier auch passieren. Ja, wenn sich hier kein Heizungsbauer findet, ja mein Gott, dann muss ich mir halt irgendjemanden suchen, der in der Lage ist, Rohre zusammenzubacken und die irgendwo zu verbuddeln. Dafür brauche ich nicht zwingend einen Heizungsbauer. Wofür ich einen Heizungsbauer brauche, ist, wenn ich sage, okay, ich will dafür die Förderung einstreichen, die sich um 10% erhöht, wenn ich die Gasheizung rauswerfe. Weil dann brauche ich einen zertifizierten Fachbetrieb, sonst bezahlt die KfW die Prämien nicht.
Ja, da möchte ich aber auch jetzt, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, darauf hinweisen, es gibt für Bestandsgebäude bei der Steuererklärung die Möglichkeit, energetische Sanierungskosten geltend zu machen.
Ah, okay.
Da reden wir über, ich glaube, das ist pro Gebäude irgendwie auf, ich weiß es nicht genau, 40.000 Euro gedeckelt.
Mhm.
Und dann kannst du diese Kosten bei der Steuererklärung einfach geltend machen.
Ja gut, das ist natürlich dann wieder was anderes, klar.
Genau, da kann man sich halt, die bezahlen vor allem auch die Fragen nicht nach.
Mhm.
Wenn du dir Rohrleitungsmaterial kaufst für die energetische Sanierung, fragen die nicht nach, die akzeptieren das einfach.
Ja, das ist doch gut. Das ist sehr praktisch. Ja gut, sonst gibt es da sicherlich auch Wege, das dann im Zweifelsfall durchzusetzen oder so. Aber ja gut, aber das ist doch eine wunderbare Geschichte.
Genau, also wenn ich mir da eine Wärmepumpe kaufe und Rohr dazu kaufe und ein bisschen Zeug, schreibt mal denen eine schöne Gesamtrechnung zusammen und dann sagen die, ja, passt doch.
Passt doch, ja, alles super. Ja, genau, das wäre eben das Ding, das wäre dann die Alternative sozusagen. Ne?
Genau.
Denn irgendwo muss man ja hin damit und ich sag mal, die KfW-Förderung ist eine feine Sache, die haben wir jetzt für die Anlage hier auch eingestrichen und das reduziert die Gesamtkosten schon immens. Ja, gut, das ist jetzt nicht so teuer, aber trotzdem ein paar tausend Euro haben oder nicht haben, ne? So.
Ja, klar.
Ich sag mal, vieles, was ich hier mache, unter anderem auch die PV, die kleine PV auf der Garage jetzt, das ist Spielkram. Also für mich ist das jetzt, ist das Experimentierfeld Und es ist eine ganze Menge Spielzeug und so. Denn sowas baue ich nicht, damit es sich irgendwann, also jetzt nicht, das muss sich nicht in einigen wenigen Jahren amortisieren, sondern das ist jetzt erstmal in dem Moment, wo ich es aufbaue, quasi abgeschrieben. Wenn dabei was raus, wenn was dabei rausspringt, okay, und wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich weiß, dass ich damit praktisch das Auto zu ungefähr 2/3 bis 3/4 aus dem Netzstrom rausnehme. Mhm. So, und das ist für mich vollkommen ausreichend, weil das sind auch ein paar hundert Euro. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das wirklich ist, aber das ist schon eine ganze Menge. Wenn ich da hinkomme, wäre das schon praktisch.
Ach so, wenn wir gerade bei Kosten und Forderungen sind. Ich habe übrigens für meine Wärmepumpe im Endeffekt ungefähr nur die Hälfte von dem bezahlt, was man beim Heizungsbauer bezahlt hätte.
Okay. Also für das Gerät selbst.
Ja, beim Heizungsbauer kriegst du es ja komplett mit Einbau. Mhm. Aber komplett Material, neues Werkzeug.
Ja, gut.
Ich habe neues Werkzeug.
Ja, braucht man immer. Ja.
Und alles, was dazu zugehört, habe ich nur ungefähr die Hälfte von dem bezahlt, was es gekostet hätte, wenn mir jemand eine Wärmepumpe eingebaut hätte. Also da kann man auch nochmal deutlich sparen.
Ja gut, das bleibt natürlich nicht aus. Ne? Klar. Und Industriewärmepumpe heißt aber auch gleichzeitig Großgerät. Das heißt, da kriegst du jetzt nichts, was irgendwie, keine Ahnung, noch mit 3,5 kW einphasig Nennleistung läuft oder sowas.
Doch, gibt's tatsächlich auch.
Gibt's auch. Okay, das heißt, da müssen wir dann nochmal ran, wenn das bei uns aktuell wird, weil da bin ich im Moment so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen überfragt, was das angeht. Deswegen.
Da hat man halt eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit, klar, fehlt einfach ein bisschen Wumms hinten dran.
Nee, das ist klar, aber wenn du den Wumms nicht brauchst, also jetzt bei uns wäre das kein Warmwasser und Versorgung praktisch nur für, ich sage jetzt mal grob über den Daumen gepeilt, 65 Quadratmeter Fußbodenheizung.
Okay.
Ja, ja, das würde von der Leistung her wahrscheinlich dreimal ausreichen. Also wie gesagt, die Gasheizung hat eine Effektivleistung irgendwo bei 8 bis 9 kW.
Du willst nur eine Fußbodenheizung damit betreiben?
Also ich sag mal, Fußbodenheizung und wahrscheinlich lässt sich nicht vermeiden, 1 bis 2 Heizkörper noch ein bisschen warm werden zu lassen, und zwar den im Bad und den im jetzt noch Kinderzimmer.
Ah, weil ganz doofe Sache. Hm? Es gibt so Poolheizgeräte als Wärmepumpe. Die schaffen nur 35 Grad Vorlauftemperatur.
Ja, okay, das sollte aber schon was Richtiges sein. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber, aber wäre lustig, ja.
Du, wenn du jetzt sagst, die Rohre muss ich sowieso legen.
Ja gut, die Rohre muss ich legen. Aber was ich dann letztendlich da hinstelle, ist ja dann wurscht. Das am liebsten wäre mir, also läuft jetzt so. Es liegen 3x16 Ampere Strom in die Garage vom Haus. So, die liegen da, weil in der Garage 2 Wallboxen hängen und da ist Drehstrom immer ganz praktisch und weil da halt Garage und Werkzeug und Kram und so dranhängt. So, jetzt habe ich die eine Phase von der Garage benutzt, um damit jetzt die Wärmepumpe zu betreiben. So, wenn ich jetzt eine zweite Wärmepumpe aufstellen wollte, würde ich jetzt die zweite Phase von der Garage benutzen dafür. Die dritte Phase hängt dann wie gesagt weiter am Auto, aber das Auto lädt eh nur einphasig. Und ich würde auch nur einphasig laden, generell, weil, warum? Ich muss nicht schnell sein. Ich habe die ganze Nacht Zeit. Ja? Oder den ganzen Tag, je nachdem. Und wenn sowieso 2/3 davon aus der PV kommen, ist der Rest auch uninteressant. So, das heißt, ich habe da jede Menge Energie an der richtigen Stelle. So, und da kann ich die Wärmepumpe einfach dran klemmen. Und das wäre mir am liebsten, wenn ich sagen könnte, okay, ich bin irgendwo so bei 3, 3,5 kW, ne, wo ich dann nur einen dicken Draht legen muss, damit da nicht so viel Verluste passieren. Ja. Und dicke Drähte legen bin ich gewöhnt. Also, passt doch.
Ja.
Ja, mal gucken, was bei uns der Heizungsbauer sagt. Der eine hat schon ein bisschen komisch geguckt. Wollte aber ein Angebot machen. Ich bin mal gespannt. Und ein zweiter, ja, der war, glaube ich, skeptischer, weiß ich nicht. Also das sah ein bisschen, weiß ich nicht. Also das, ob der ein Angebot schreibt, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Aber na gut, müssen wir dann auch erstmal klären.
Ja. Ja, also das Einzige, was bei dir eigentlich wahrscheinlich funktionieren wird, ist eine neue Gasheizung.
Ja, nee. 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 Wäre natürlich toll, so, aber unnötig.
Ja.
Also, ja, ne? Du verstehst? Ich finde
ja,
das.
Ich weiß.
Ne? Nein. Möchte ich nicht haben, sowas. So. Ja, gut. Aber das ist halt der Punkt, ne? Ich möchte da halt hin. Und dann muss man halt gucken, wie ich da jetzt hinkomme. Denn daran hat natürlich niemand gedacht, als der Anbau gebaut worden ist. Sonst hätte ich da einfach noch ein paar Rohre mit reingeworfen.
Ja. Und noch ein Starkstromkabel?
Nee, das ist ja da. Das ist nicht das Problem. Also da liegt Starkstromkabel genug, auch für 3x32 Ampere. Das wäre also nicht das Ding. Aber ja, ein Rohr wäre schön. So. Und durch die Leerrohre, die ich da habe, kann ich definitiv kein Heizungsrohr ziehen, weil erstmal fehlt es da an Isolation und zweitens ist das Rohr dafür zu dünn. Dann hätte ich wieder das Problem mit der Pumpe, weißt du? Also die Durchflussmenge und so. Wenn ich da irgendwie nur 12, 15 Millimeter durchkriege, wird das nicht reichen.
Größere Pumpe.
Ja, Hochgeschwindigkeitspumpe und dann platzt mir das Rohr oder so. Ne? Das will ich auch nicht haben.
Genau.
Muss nicht. Ja. So, ganz kurzer Hinweis am Rande. Wir haben 2:12 und es ist 17.54 Uhr.
Und ich glaube, wir haben ziemlich alles an Themen
durch. Ich glaube, wir haben alles durch. Ne? Mhm. Dann können wir da das Ganze auch abschließen, würde ich sagen.
Genau.
Also, ja, das war jetzt sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Ich packe die Unterlagen, die du mir gegeben hast, packe ich natürlich in die Shownotes. Das heißt, da wird es also dann diverse Seiten PDF geben, da wird es ein paar Fotos geben und da wird es dann halt die Berechnungen, über die wir gesprochen haben, dann auch live und in Farbe geben, sage ich mal.
Genau.
Das heißt, da können wir also auch, dann kann dann jeder, der vielleicht Ähnliches vorhat, dann auch drauf zurückgreifen. Und ich glaube, dass da Leute schon drauf warten, auf das, worüber wir jetzt geredet haben, weil die halt so ja in Startlöchern stehen, um da eigene Dinge zu installieren.
Das habe ich jetzt bei Mastodon als Feedback bekommen. Die Leute geiern da drauf gerade.
Ja, genau. Deswegen bin ich da ziemlich sicher, dass da noch einiges kommt. Und da werden auch Nachwirkungen kommen. Und das wird vielleicht auch so sein, dass wir uns nochmal zusammensetzen, über irgendwelche Spezialdinge dann reden. Aber
können wir gerne
steht
machen.
Uns ja jederzeit offen.
So, genau.
Ne? Gut, prima. Ja, dann bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich, dass du dabei gewesen bist, weil das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich, weil ich habe dich ja einfach angepinnt, als du das geschrieben hast, irgendwie auf Mastodon.
Dafür sind wir doch bei Social Media, um Netzwerke zu gründen.
Ja.
Hat mich auch gefreut, mitmachen zu dürfen.
Ja, ist doch toll. Schön. Das erfreut mich auch. Ja, schön. Für die Kontaktaufnahme zu dir, da hattest du ja schon drunter geschrieben, wo du per Mastodon erreichbar bist.
Genau.
Das landet dann auch in den Shownotes, weil das jetzt hier zu diktieren ist irgendwie Quatsch. Und alles andere, denke ich, kommt dann auch mit, sobald die Sendung online geht. Das wird wahrscheinlich ein paar Tage dauern, weil ich ein bisschen dran rumschneiden muss. Und weil ich vor allen Dingen Shownotes schreiben muss und das ganze Zeug irgendwie da einfügen. Muss ich mal gucken irgendwie. Ja. Außerdem zieht die Seite noch um.
Ah.
Vielleicht kriege ich das vorher erledigt, bevor ich das online stelle. Weil sonst ist es immer so ein Gehampel irgendwie. Ja, ich habe jetzt 25 Jahre eigene Server gehabt. Und jetzt gehe ich auf einen normalen Webspace zurück, weil ich irgendwie keinen Bock mehr auf die Administration habe. Irgendwie, mal gucken. Naja.
Ja, ich bin jetzt auch geneigt, mit diesem Projekt meinen alten Webspace, der mittlerweile nur noch Mailadressen beinhaltet, wieder zu erwecken. Und habe schon nach dem Hoster geguckt. Wo wirst du denn hosten?
Also der Krempel war bei Host Europe und geht jetzt zu All Inkle, einfach weil es da relativ bequem zu handhaben ist. Und letztendlich ist es egal. Für mich ist es wurscht. Da gibt's eine Traffic Flatrate, das ist mir das Wichtigste.
Mhm.
Weil wenn ich die Podcast Audio Files da liegen habe, ist das schon eine Menge Daten. Und ansonsten reicht es aus für das, was ich damit machen will. Also von daher, ich muss da jetzt keine größeren Sachen mehr installieren. Ich habe also sonst immer so teilweise dicke Server gehabt, weil da große Foren drauf liefen. Oder jetzt auch mit dem V-Server, weil da unheimlich viel Zeug drauf ist. Und da habe ich jetzt schon über das letzte halbe Jahr schon mächtig abgebaut.
Mhm.
Und ja, jetzt ist so, in den nächsten 2 bis 3 Monaten passiert jetzt so nach und nach, ziehen die Domains jetzt um.
Ah, okay.
Und dann schauen wir mal. Ja,
vielleicht schicke ich dir dann irgendwann nochmal einen Link zu einer Seite hinterher.
Ja, mach mal. Immer gerne. Ich kann das ja jederzeit ergänzen, ist ja kein Problem.
Genau.
Ja, prima.
Alles klar.
Klingt doch hervorragend. Ja, dann wünsche ich dir was.
Genau. Na,
also nicht nur dir, danke, sondern auch denjenigen Zuhörerinnen, die das hier bis hinten hin durchgehalten haben quasi. Denn ja, ist ja jetzt auch, aber wie gesagt, ist für unsere Verhältnisse relativ kurz, etwas über 2 Stunden.
Okay.
Ja.
Ja. Aber ich denke, es ist alles Wichtige gesagt worden.
Das denke ich auch. Und dann können wir jetzt auch Feierabend machen und uns den schönen Dingen widmen. Ach nee, das haben wir ja gerade.
Ja.
Gut.
Dann trauern wir dem Podcast nicht länger hinterher nach heute Abend.
Genau, sondern machen den fertig und veröffentlichen ihn.
So sieht's aus. Alles klar.
Dann wünsche ich dir was und wir hören uns wieder.
Genau, wir hören und lesen uns.
Genau.
Okay.
Hauptsächlich bei Mastodon. Ich wünsche dir was. Bis dahin.
Wünsche ich dir auch.
Tschüss.
Okay, ciao, ciao.